Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick. 25. Spieltag der Bundesliga-Saison 23-24 ist im Kasten. Mein Name ist Nico Heimer. Und bei mir sitzt der Mann, der gestern Abend mit Bastian Schweinsteiger unterwegs war, Niklas Levinson.
Wir waren da Rosengarten. Vergessen haben wir gerufen beim
Trinken. Das kann gar nicht sein.
Wieso?
Bastian Schweinsteiger ist gestern an einem interessanten Ort aufgetaucht. Ich hatte gehofft, du hättest es gesehen.
Nee, wo war er?
Auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung.
Wo ist er?
Der ist einfach, ich habe es gestern auf Twitter gesehen, habe gerade Remo bestätigt, er ist scheinbar einfach über den roten Teppich geschlendert aus dem Nichts. Bastian Schweinsteiger, Steven Gätchen, wohl fast Herzinfarkt bekommen. Was machst du denn hier?
Hat er auch wieder Schnitzel gerufen?
Weiß ich nicht, aber kann schon sein.
War damals sein Codewort mit Anne Hathaway, die Vereinbarung, wenn der Schnitzel ruft, kommt sie zum Interview, aber sie kam
hat
nicht.
Hat aber nicht funktioniert, kam ne? Ich erinnere mich, ja, aber war ein guter Versuch. Bastian Schweinsteiger hat er interviewt, er ist also auf Steven Gätchens Schnitzelköder angesprungen, so viel kann man sagen.
Wer hat gewonnen, bester Film?
Och, tja.
Wie, tja, also du hast doch geschaut anscheinend.
Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe es auf Twitter gesehen. Ich sag mal.
Das würde ich jetzt gerne schon rausfinden, damit ich gegebenenfalls darüber ranten kann, wer gewonnen hat.
Okay, komm, wir gucken es raus.
Oppenheimer ist der Gewinner des Abends, ja. Sehe ich hier gerade.
Spoiler-Alert hier für unsere Zuhörer auch. Für die Leute aus dem 50 plus 2 Publikum, die Oscar-Verleihung real live gucken wollen, Montagnachmittag. Entschuldigung für den Spoiler.
Ja.
Oh, glaubst du, es gibt Leute, die heute Abend, die sich gerade auf der Arbeit sitzen und sich freuen, dass sie heute Abend 7 Stunden Oscar-Verleihung Real Life gucken können?
Vielleicht schon. Also irgendwo gibt's die bestimmt. Ja. Aber ich find's auch ähnlich doof wie Leute, die sich irgendwie einen Draft anschauen oder sowas, wo ich sage, ihr könnt das Ergebnis einfach danach einsehen. Ja. Ihr könnt einfach danach euch einsehen, was passiert ist.
So wie bei Fußballspielen quasi.
Das ist derselbe Gedanke auch. Ja, fair enough. Ich habe ja die Oscars auch gebührend zelebriert und war im Doppelpack im Kino am Wochenende.
Oscar Heulund,
genau. Ja. Ich war erst Dune 2 gucken, oder wie ich ihn auch gerne nenne, Dune Schiss 2.
Ja, haben wir jetzt schon gehört, er hat dir gar nicht so gut gefallen.
Nee, also ich geb wohlwollende 3 von 5 Sternen bei Letterboxd. Das ist visuell, ist das gut gemacht, aber ich finde die Story sauer.
Du brauchst ein bisschen Spice beim nächsten Mal, wenn du da reingehst.
Ich brauche ein bisschen mehr Spice in meinem
Leben. Ich weiß wirklich nicht, was Spice macht, aber ich habe es einfach gehört, dass es da um Spice geht.
Spice ist irgendwie so eine Droge, die blaue Augen macht.
Ja, okay.
Ja, also das ist, glaube ich, kann man so zusammenfassen.
Okay.
Super. Und das ist eine geile Droge auf jeden Fall, ja. Und ich war gucken gestern Abend, und da ist eine deutlich größere Guckempfehlung, hat auch, glaube ich, den Oscar gewonnen, tatsächlich jetzt für bester fremdsprachiger Film. Kommt dann aus UK, ist weird. Ich habe bester internationaler heißt.
Ja, ich glaube auch, ja. Best Foreign Picture?
Zone of Interest. Kann ich sehr empfehlen. Möchte ich jetzt nicht auf den Inhalt eingehen, weil es dann zu Depri wird oder weil es einfach ein schlimmes Thema ist, was da im Film aufgearbeitet wird. Aber lohnend, sich das anzugucken. Wirklich sehr, sehr lohnend. Also die Empfehlung geht ganz klar raus.
Dann ist diese Empfehlung damit ausgesprochen und ich empfehle dir, dass wir in den Freitagabend reingehen.
Ja, ich komme dieser Empfehlung nach und sage VfB Stuttgart. Moment, eine Sache habe ich noch.
Was dann?
Kennst du noch das Startup Blablacar?
Blablacar.
Nee,
du dummer Idiot. Ja, ich kenne
das. Nein, das war anders. Du hast das missverstanden.
Du hast das, glaube ich, immer missverstanden und dich dann gewundert, warum du 1-0er Mitfahrerbewertung bekommen hast.
Das war Blablacar.
Ja.
Man konnte diese Blasen angeben, wie viele? Die haben quasi gesagt, wie viel Blay willst du im Auto haben?
Nee. Niklas Levinson nehme ich nicht mit bei Blablacar. Das kann ich auf jeden Fall sagen, nach Jahren der Zusammenarbeit. Unter der Woche verlängert Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart. Big News. Und dann geht es los am Freitagabend müssen sie zu Hause ran, gegen Union Berlin. Das Ganze mit einer leichten Systemänderung, meine ich. Ne? Sie stellen auf Viererkette um, weil Stenzel für Anton reinrückt. Anton fällt nach Erkrankung verletzt aus. Und auf der anderen Seite kommt Robin Gosens zurück und Vertessen rutscht in die Startformation.
Genauso sieht's aus. Und ich finde eigentlich, dass gerade in der Anfangsphase Union das gar nicht so schlecht gemacht hat.
Nee.
Ganz und gar nicht. Ich finde, sie waren super variabel im Spiel gegen den Ball, was du gegen den VfB Stuttgart auch sein musst.
Crazy, da kann man direkt mal einhaken, crazy variabel. Weil sie haben nämlich phasenweise super hoch gepresst und denen wehgetan. Und dann haben sie sie wieder eine Dreiviertelstunde laufen lassen und gesagt, macht mal, wir kontern.
Ja, und auch, also erstmal variabel in der Art und Weise, wie hoch man angelaufen ist. Aber finde ich auch, dass mein Gefühl war, ey, das ist jetzt auch wieder, schon sieht ein bisschen anders aus. Dass man Union auch mal das Gefühl hat, die pressen mal höher, die stellen mal höher zu. Das, finde ich, war schon eine neue Spielart. Aber auch in der Grundordnung gegen den Ball. Es gab mal ein 4-1-4-1 mit Khedira zwischen den Linien. Da ist Gosens vorgeschoben ins linke Mittelfeld und Late hat eigentlich den Linksverteidiger gegeben. Die haben im 5-4-1 verteidigt, die haben im 5-3-2 verteidigt. Später sogar in diesem 5-1-3-1, das hatten wir schon mal als Thema, als Heidenheim gegen den VfB gespielt hat und das so gelöst hat mit Maloney vor einer Dreierreihe und diesen Dreien halt mit der Absicht, das Zentrum nicht dem VfB zu überlassen. Also ich fand, Union war super variabel gegen den Ball, hat dann eigentlich über einzelne individuelle kleine Fehler dafür gesorgt, dass man sich nicht belohnen konnte und bei den Gegentoren einfach ein paar kleine Fehler gemacht.
Mit dem Ball Union deutlich weniger variabel.
Ja.
50 lange Bälle gespielt in diesem Spiel.
Das lieben die.
Die Taktik ist klar, aber man hat ja auch wirklich innerhalb der ersten 3 Minuten gab es ja schon diesen einen langen Ball da links raus Richtung Hollerbach, der da, es war Rouault, ne, der gespielt hat, statt Ball im Anfang,
Entschuldigung. Hollerbach ist nicht gestartet.
Es war auch Jobbe Vertessen, mein Fehler, Entschuldigung. Und der direkt nämlich so einen langen Ball durch ein bisschen Wuselei und
belgische Hollerbach
hier und da festmacht und sie kommen dazu zu einem Abschluss. Also Union offensiv jetzt nicht mit unglaublicher Spielkultur, aber das, was sie machen, funktioniert hin und wieder ganz ordentlich. Wie gesagt, 50 lange Bälle in 90 Minuten. Und der VfB im Aufbauspiel, gerade in der ersten Halbzeit, ungewohnt unsauber, eben auch aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, weil sie nicht so richtig wissen, wie Union sie anlaufen wird. Mal sind sie hoch da, mal lassen sie ein bisschen mehr machen. Und die Unioner hätten durchaus auch aus 1-2 Stuttgarter Fehlern da Kapital schlagen können und vielleicht ein Tor machen können.
Ja, so schlägt in meinen Augen zumindest der VfB Kapital aus einem kleinen Fehler von Union. Wenn man sich das 1-0 anschaut, das nach 19 Minuten fällt, dann stehen sie in ihrer Ordnung. Und Andras Schäfer orientiert sich in meinen Augen falsch. Orientiert sich so, dass er nach vorne rausschieben möchte und damit den Passweg zu Karasor eigentlich aufmacht. Und von Karasor kommt er dann der Ball auf Girassi durch. Also das, wie gesagt, das ist ein einzelner, ist ein individueller Orientierungsfehler, der dafür sorgt, dass dann der Stein im negativen Sinne für Union ins Rollen kommt, gegen sie.
Vogt könnte da auch ein bisschen schneller reagieren, aber er ist halt dann schon in der Situation, dass er quasi entscheiden muss zwischen gehe ich auf Karasor oder gehe ich auf Girassi. Und er wartet dann eine halbe Sekunde zu lang, um sich nach Girassi umzuschauen.
Ja, aber der Ursprungsfehler liegt für mich in der falschen Orientierung von Andras Schäfer. Und dann spielt Stuttgart das eben, so wie wir es auch irgendwo gewohnt sind, sehr, sehr gut aus. Und geht durch Girassi, durch einen schönen Abschluss mit 1-0 in Führung.
Und Girassi, und das ist ja kein Geheimnis, wenn der nicht beim Afrika Cup gewesen wäre, würde der wahrscheinlich Harry Kane durchaus Konkurrenz machen in der Torjägerliste oder wäre zumindest in der Nähe. Und deshalb macht er auch dasselbe, wie Harry Kane kurz vor der Halbzeit gemacht hat. Ein unglaublich einen Seitenwechsel zu schlagen. In diesem Fall ist es Joscha Wagnermann, der da die große Chance für den VfB liegen lässt. Ich habe es mir nur nochmal aufgeschrieben, weil ich den Ball von Girassi wirklich so wahnsinnig fand.
Ja.
Das ist echt krass.
Er hat einfach sehr gute mitspielende Fähigkeiten. Ja. Also das ist ja auch länger schon klar. Also Girassis Saison ist nach wie vor eine bombastische. Also
Bombastisch.
Ja. Das kann man genauso stehen lassen. Und beim 2-0, was dann fällt nach wie viel Minuten? Nach 65. Chris Führig ist das mit einem
unglaublichen Schlenzer.
Bombastischen aber auch, Abschluss.
Muss man echt mal sagen, in der Halbzeit kommt ja dann Waldemar Anton. Auch weil beim VfB, glaube ich, im Aufbauspiel zu viel Unruhe drin war, zu viel Chaos und man wollte ein bisschen Gewohntes reinbringen. Aber für mich fällt das zweite Tor vom VfB wirklich in eine gute Union-Phase rein. Das muss man mal sagen. Da ist Union eigentlich am Drücker.
Und ein Ball oder ein Spielzug, der bei Union auch mehrfach gut funktioniert hat, ist, wenn Renault die ersten beiden Pressinglinien überspielt hat, also den Sturm von Stuttgart und das Mittelfeld, und dahinter jemand kam, der den Ball nach außen hat klatschen lassen und dann von außen der Ball direkt wieder in die Tiefe kam. Weil meistens war das so, dadurch, dass Stiller und Karasor ja im Mittelfeld gespielt haben, nominell gegen Khedira, Schäfer und Toussaint, also ist rein numerisch schnell erzählt, ist es 3 Spieler bei Union in zentraler Position, 2 im Mittelfeld bei Stuttgart, also eine Unterzahl, ist es meistens so, dass einer der beiden, also irgendjemand aus der Abwehrkette von Stuttgart muss nach vorne verteidigen, um den dritten aufzunehmen. Und es war, glaube ich, dann zweimal auch Toussaint, der den Ball kriegt. Von hinten kommt ein VfB-Verteidiger, der versucht nach vorne zu verteidigen, dann kommt der Ball raus Und im Rücken des VfB-Verteidigers entsteht ja logischerweise ein Raum. Und den hat Union mehrfach versucht zu bespielen. Also dieser Spielzug, Renault, Toussaint, Klatscher nach außen und dann in den frei gewordenen Raum die Tiefe bespielen, hat bei Union eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Also die Endbilanz ist zumindest laut FOPMOB ja auch XG-Verteilungstechnisch 0,99 zu 0,91. Dass Stuttgart sich die 0,99 deutlich ästhetischer erspielt hat, geschenkt. Aber es zeigt, finde ich, dass Union hier durchaus im Spiel gewesen ist und nicht chancenlos war gegen Stuttgart.
Auch bei Bundesliga.de ist der Expected Goals Wert 1,02 für den VfB zu 1,05.
Ja.
Für den.
Also nimmt sich im Prinzip nichts.
Genau, nimmt sich nichts. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, seien es Passstatistiken oder Ballbesitzstatistiken und sowas, alles kein Geheimnis, dass der VfB da überlegen ist. Ich glaube, 70% Ballbesitz haben sie in dem Spiel
gehabt. Genau, aber das ist auch im Endeffekt, finde ich, keine relevante Größe, weil wir wissen alle, wie Union Fußball
genau,
spielt.
Genau, es ist eben, und genau das wollte ich gerade sagen, es ist eben auch absolut in dem, ja, vorgesehen in der Art, wie Union spielt. Und kurz nach diesem 2:0 ist dann ist dann der Deckel drauf, denn Andres Schäfer sieht eine rote Karte. Wir reden an anderer Stelle nochmal drüber. Er trifft ihn mit der offenen Sohle. Aber auch hier fühlt sich die Entscheidung schon hart an für mich. Und es zieht natürlich Union komplett den Stecker, das ist ja vollkommen klar.
Ich fand die gegen Schäfer, glaube ich, aber irgendwo in Ordnung.
Sie war roter als andere an diesem Spieltag, ja.
War ja ein Spieltag gefühlt mit sehr vielen Platzverweisen. Also es gab in Wolfsburg gab es, oder bei Leverkusen-Wolfsburg gab es einen, es gab einen bei Frankfurt gegen Hoffenheim.
Gab es sogar zwei.
Ja. Und bei Bremen gegen Dortmund gab es eben auch noch einen. Und ich finde schon, dass der hier zu den deutlich vertretbareren gehört hat. Aber du hast vollkommen recht damit, dass das natürlich final Union in diesem Spiel den Stecker zieht. Noch zum 2:0. Da haben wir nämlich so ein Beispiel dafür, dass Union in diesem 5-1-3-1, klingt so blöd, aber sie stehen de facto so. Und Khedira ist bei UNDAF. Und will dann UNDAF an Doki übergeben und wieder vorschieben ins 5-4-1. Aber weil Gyasi sich ein bisschen nach rechts fallen lässt, traut sich Doki nicht vorne zu bleiben. Und dann kann UNDAF zwischen den Linien angespielt werden. Ist auch wieder ein kleiner Fehler. Also die Übergabe von UNDAF funktioniert nicht. Wir wissen, wie tödlich das ist, wenn du UNDAF oder generell VfB-Spieler zwischen den Linien freilässt und die aufdrehen können. Und das sind beide Male, wie ich finde, bei Union sind es echt kleine Nuancen, die sich falsch machen und dann beide Male bestraft werden. Weil das Führig so einen brutalen Abschluss raushaut, passiert ja auch nicht alle Tage.
Nee, das ist absolut richtig. Aber der untermauert auch nochmal, dass er jetzt bei der kommenden Länderspielpause sehr, sehr gerne im Kader der Nationalmannschaft dabei wäre. Ich würde dieses Spiel von Union als absolut ordentlichen Auftritt beschreiben. Haben da in meinen Augen wirklich Pech, dass sich ein bisschen was vom Baum fällt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Stuttgart inzwischen Spiele halbwegs souverän gewinnt, wo der Gegner viel richtig macht. Und das ist natürlich auch eine absolute Qualität.
Ja, genau. Union macht ein ordentliches Spiel gegen eine der besten Mannschaften der Bundesliga und verliert dort eben dann mit 2:0.
2:0 wäre ein Ergebnis gewesen, das Mainz 05 sehr, sehr gerne genommen hat. Mainz 05 geht in München-Baden 8:1. 6,6 Expected Goals zu 0,95. Sprich auch demnach, ist jetzt nicht so, dass die Bayern da freaky jeden Ball getroffen hätten. Sie haben Mainz 05 zerlegt. Ich weiß nicht, über wie viele Einzelaktionen du reden willst. Wollen wir über ein paar Storylines reden dieses Spiels? Wie gehen wir das an? Ich weiß nicht, ob wir jetzt 9 Tore durchkauen wollen.
Nee, das können wir auch gar nicht machen. Das ist viel zu viel. Das ist ein Information Overload, der in diesem Spiel passiert ist. Also der Spielfilm ist ja relativ schnell erzählt. Die Bayern gehen in der Partie bereits früh in Führung nach 13 Minuten durch Harry Kane. Harald Gehstock macht da das erste Tor. Dann, glaube ich, legt Goretzka nach.
Ja, ich muss jetzt auch mal gerade aufmachen hier.
Ich glaube, das war die Flanke von Kimmich, der
das ist die, wo Kimmich am schnellsten bei einem Freistoß reagiert.
Genau, schnell ausgeführt, ja.
Kane köpft an den Pfosten oder an Torwart, ich weiß es nicht mehr. Und Goretzka,
macht ihn dann eben noch rein. Danach geht's weiter.
Amiri mit einem tollen Schuss dann.
Tollem Anschlusstreffer von Amiri, der aber wenig ändert daran, dass, ich glaube, die Bayern nochmal in Person von Kane nachlegen in der ersten Halbzeit bereits.
Tollen Ball von Goretzka ist das.
Ja. Goretzka generell mit einem super starken Spiel, also er geht hier raus aus der Partie mit 2 Toren, 2 Vorlagen, viel besser kannst du es nicht machen.
Ich glaube auch eine glatte 10 auf den einschlägigen Notenportalen fast überall.
Fast überall, ich finde auch, also wenn es nicht dafür eine 10 gibt,
wofür
sollst du sie kriegen? Mit einem tollen Spiel, aber auch hier wieder ein bisschen der Hinweis, weil ich dann gelesen habe, von einer oder anderen Stelle, ob jetzt die Kritiker von Goretzka vielleicht mal ein bisschen stiller sind und wenn man sich die Aktion anguckt, erstmal die Art der Tore, die er macht, davon wussten wir längst, dass er es kann.
Ja.
Weil Leon Goretzka war in seiner Prime, und die würde ich sagen, war die Corona-Season 2020, das war Prime Goretzka.
Ja.
Diese Läufe in den Strafraum, dieses dort auftauchen und dann mit seiner Körperlichkeit, seiner Wucht dann eben auch torgefährlich sein, das ist längst etabliert, dass er das sehr, sehr gut kann. Aber auch bei beiden Assists, die er gibt, bei den tollen Bällen, die er spielt, ist wieder so, er hat verhältnismäßig viel Zeit am Ball, hat den Blick nach vorne, und dann gibt's keinen Zweifel daran, dass ein Spieler von der Qualität, die Goretzka ja auf jeden Fall hat, solche Bälle spielen kann. Die Frage ist halt, ist er der Richtige, um pro Spiel 30 Mal mit Gegnerdruck im Rücken angespielt zu werden auf einem engen Raum und da verlässlich den Ball so zu verarbeiten, wie du es brauchst? Das ist ein anderes Thema.
Dieses Spiel lässt dazu auch keine Rückschlüsse zu, denn
genau,
da ist das nicht passiert.
Da ist es nicht passiert, deswegen super stark, aber ich finde auch hier nochmal, er wurde eingesetzt entlang seiner Stärken, und das ist grundsätzlich richtig, aber ändert nichts daran, dass es gewisse Dinge gibt, glaube ich, wo er eben nicht der ideale Spieler für ist.
Eingesetzt entlang seiner Stärken ist ja ein interessantes Stichwort, vielleicht auch, um hier noch ein, zwei Themen aufzumachen. Das eine ist Joshua Kimmich, der natürlich gegen Mainz 05 jetzt hier seit seinem Comeback als Rechtsverteidiger sein bestes Spiel da gemacht hat.
Ja.
Natürlich auch, weil er, die Mainzer hatten ja eigentlich ganz keine Idee, dass Cassie, also sie spielen ja in der Dreierkette. Die Idee war, dass Cassie links hochschiebt und Mbeumo hinter Gruder hinterläuft, um mit dem Tempo Kimmich zu attackieren.
Ja.
Leider gar nicht aufgegangen.
Leider gar nicht aufgegangen, nee.
Und Kimmich kann Kimmich seine offensiven Qualitäten sehr einbringen. Und dass er die natürlich hat, dass er dann am besten ist, auch auf dieser Position, ist ja kein Geheimnis.
Nee, gar nicht. Und er kann natürlich, also die Ecken waren nicht immer ideal, aber er kann natürlich Flanken schlagen. Wir wissen alle um die Qualität seiner Chipbälle, und ein Chipball ist ja vielleicht oft nichts anderes auch als eine Flanke aus einer anderen Position.
Ja.
Von daher, dass er das kann, ist vollkommen klar. Er hat es hier auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und also ich habe nach wie vor meine Zweifel daran, wenn Bayern auf Gegner auf Augenhöhe trifft, ob das die Idealbesetzung ist. Aber gegen solche Teams bringt es auf jeden Fall auch einen Mehrwert, dann von ihm, von der Außenposition nochmal so eine Qualität, Passqualität zu haben. Amiri war ein Lichtblick auf Mainzer Seite. Ein weiterer, der eine Aktion hat, die wirklich übertrieben krass war, ist Brian Gruder.
Ja. Den habe ich mir auch so gegönnt, dass er da reinfällt. Weil
ja.
Das ist ja vor allem dann zu dem Zeitpunkt das 2-2, glaube ich. Es steht ja, glaube ich, 2-1, als er da auf der rechten Position
dann läuft hier alles anders.
Dann, genau, also der sah schon nicht verkehrt aus. Generell war Gruder der bemühteste Mainzer.
Du bist ja ein basketballaffiner Mensch,
ja,
kann man ja sagen.
Ja.
Weil ich hätte letztens auch die Begrifflichkeit benutzen hören. Was bedeutet im Basketball Create Separation?
Raum kreieren. Also ohne Pass und ohne Mitspieler in der Lage bist, genug Abstand von deinem Gegenspieler zu kreieren, um einen Abschluss zu nehmen.
Ja.
Also sehr ähnlich eigentlich, wie man es im Fußball auch benutzen kann.
Genau.
Gruder ist nämlich genau und darin sehr, sehr gut.
Genau, das Gruder ist jemand, der also diese Separation, diesen Abstand unheimlich gut kreieren kann, da auf engstem Raum das schaffen kann, sich eben die paar Millisekunden zu besorgen, dem bisschen Platz zu besorgen, den er braucht, um einen Abschluss zu finden, was auch immer. Und für mich ist vollkommen klar, wenn Mainz die Mannschaft sein sollte, die mit Darmstadt, das kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, runtergeht, absteigt, dann kann Brian Gruder nicht ein Jahr zweite Bundesliga spielen, weil dafür ist er eindeutig, finde ich, jetzt schon zu gut.
Der hat ja schon durchaus eine durchwachsene Saison auch gespielt, wie es ja vollkommen in Ordnung ist für jemanden, dem ich das als Debütsaison zählen würde. Aber ja, ich bin auch bei dir. Sogar wenn der am Ende dieser Saison irgendwie ein Tor, drei Vorlagen stehen, hat er uns genug gezeigt in dieser Saison, um zu sagen, davon wollen wir aber mehr sehen in der Bundesliga.
Ich glaube, es ist so ein Spieler, den packst du halt im Schnitt bessere Mannschaft.
Ja.
Und der performt automatisch besser, macht mehr Scorer. Ich glaube einfach, der wächst mit der Qualität der Mannschaft, in der er spielen kann.
Ich möchte noch ein, zwei Themen ansprechen. Also erstmal hat Thomas Tuchel nicht gelogen, als er gesagt hat, jetzt stelle ich auf, wie es mir schmeckt.
Ja.
Hat ja auch
wurde an diesem Tisch nicht gelogen.
Ja, es ist so. Hat ja vorm Spiel auch gesagt, dass es für das Upamecano aktuell das Selbstvertrauen fehlt. Hat er mir wirklich leid getan, aber auch verständlich.
Thomas Tuchel über Mainz damals meinte, wir machen Patsch, Patsch, Patsch. Und dann Abfahrt.
Hat er? Nein, hat er nicht.
Nein, aber das war auch eine weitere Manuelsen-Anspielung, der ja auch in diesem legendären Interview meinte, patsch, patsch, patsch
und Abfahrt. Ja. Das war auf jeden Fall hier das Stichwort. Ich wollte so sagen, also die De Ligt, der Dyer Innenverteidigung, vor 5 Wochen hätte keinen Schwanz, ein Cent darauf gesetzt, dass das die Innenverteidigung ist, die bei Bayern wieder in Form kommt. Aber er hat es relativ klar begründet. Er hat gesagt, Eric Dyer spielt, weil er ein klarer Kommunikator ist und ein genauso klarer Spieler. Der kommt nicht auf blöde Ideen, der versucht nichts Wildes, der macht das, was er tun will. Zu Kim hat er gesagt, für ihn ist es super hart, aber er hat halt unglaublich viel gespielt gerade. Und dass Joshua Kimmich nicht mal bei diesem Spiel wieder ins Zentrum rückt, sondern Konrad Leimer die Position übernimmt und Kimmich da rechts außen bleibt, ist ja auch eine klare Ansage.
Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht.
Ja, 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 ja,
weil
ja,
wir wissen ja alle darum, dass Leimer absolut auch Rechtsverteidiger spielen kann.
Das ist ja. Also, war auch nochmal wirklich ein klarer Handzeichen an Joshua Kimmich.
Tuchel meinte, glaube ich, auch sowas in die Richtung, dass Dyer und De Ligt sich gut verstehen würden, guten Draht zueinander hätten, dass es auch helfen würde.
Ja, sehen ja raus wie Brüder.
Also,
sehen sie ja, also ja, wirklich.
Ja.
Also wenn du irgendwelche Leute im Bayern-Kader, wenn du sagen müsstest, wer sind hier die Brüder, wärst du, glaube ich, schnell bei De Ligt, Dyer.
Ja, das stimmt schon, das stimmt. Ich finde es aber geil, dass die vielleicht einfach dadurch, dass die sich cool finden und befreundet sind, ein bisschen es geschafft haben,
Stammspieler
zu werden. Ja.
Power der Freundschaft.
Kraft der Freundschaft, hat es wieder mal geschafft, sehr, sehr schön.
Eine weitere Sache. Es ist, also dieses Spiel lässt den Schluss zu, dass Leroy Sané und Serge Gnabry wirklich genau das wieder tun, was sie in den letzten Jahren getan haben. Und das ist eine Saison arbeitsteilig bestreiten.
Ja, der eine spielt eine überragende Hinrunde und alle rufen, der andere muss weg.
Ja.
Und dann in der Rückrunde geht Sané in den Winterschlaf.
Ja, genau. Hibernation.
Und dann kommt Gnabry raus und macht mit seinem Gefühl ersten Ballkontakt eines der krassesten Tore, die wir dieses Jahr gesehen haben.
Es ist wirklich krank. Bayern macht 8 Tore in diesem Spiel. Leroy Sané hat keine Torbeteiligung. In der Hinrunde hätte er 6 direkte Torbeteiligung gehabt bei einem 8-Tore-Spiel. Und du sagst es, Gnabry kommt rein. Ich musste kurz mir so, wirklich wie so im Cartoon, so die Augen wischen, weil ich gar nicht mehr wusste, wie Serge Gnabry aussieht. Und so gewinnen die Bayern dieses Spiel 8-1. Und den Mainzern will man einfach nur sagen, ey, scheiß drauf, hinter euch lassen, Kopf hoch, vergessen, weitermachen.
Ich glaube, die dritte Mannschaft dieses Jahr, die von den Bayern mehr als 7 kassiert hat oder 7 oder mehr. Ich glaube, Bochum, Darmstadt und Mainz sind die 3 Teams. Also
ja, Bochum 7 kann ich mich erinnern auf jeden
Darmstadt
Fall.
Darmstadt waren 8 nach der roten Karte oder den 2 roten Karten da, glaube ich, die Darmstadt kassiert hat.
Kommt Darmstadt nicht auch bald wieder bei den Bayern? Das ist doch, es ist
die
doch
waren
bald
schon in München, die waren schon in München auf jeden Fall. Das weiß ich noch, da stand es ja, glaube ich, zur Pause unentschieden oder sowas und Darmstadt hat aber 2 rote Karten gefressen im Spiel und dann sind die komplett gebröselt.
Okay, das ist richtig, aber also, trotzdem spielen die in 2 Wochen in Darmstadt.
In Darmstadt, okay, ja. Was ich noch sagen wollte ist, wir haben ja vor 2-3 Wochen auf Calcio Berlin ein Stream-Highlight gemacht, unsere DFB-Aufstellungen mit Toni Kroos. Ich habe damals schon gesagt, dass diese Position optional für mich ist und man da absolut drüber diskutieren kann. Aber ich muss sagen, nach den letzten 2-3 Wochen würde ich, wenn wir es heute nochmal machen würden, nicht auf die Idee kommen, Undav vor Musiala aufzustellen. Weil auch dessen, also der hat auch in seinem Niveau, in seinem Level, also das Niveau und Level war immer da, aber im Output, Tore,
in den letzten
3 Vorlagen,
2 Wochen hat er halt, also ich finde es komplett, zu dem Zeitpunkt war es komplett fair, ich hatte mich ja gegen Undav und für Musiala entschieden und trotzdem, als wir es vor 2 Wochen gemacht haben, fand ich das absolut in Ordnung, aber seitdem hat halt Jamal Musiala gesagt, gut, dann ziehe ich den Karren hier aus dem Dreck.
Er ist der Beste hier.
Crazy Musiala und die Bayern schlagen Mainz 05 mit 8-1. Man kann für die Mainzer nur hoffen, dass Bo Henriksen den richtigen Tonfall findet, um da die Jungs wieder aufzubauen, denn die Mainzer haben ja viel unter ihm richtig gemacht, aber 8 Tore ist natürlich, das ist schwierig, ne? Da brauchst du einen guten Therapeuten.
Die musst du erstmal wegverdauen, ja.
Ja, so ist es. Wir gehen weiter zu den Leuten, die nur Energydrinks verdauen. Leipzig schlägt Darmstadt 2-0. Nach wenigen Augenblicken, nach 3 Minuten führen sie. Und ich kann wirklich sagen, ich hatte Sorge um die Lilien, dass es wieder passiert. Dass sie sich wieder komplett aufgeben, wie nach bei der 0-6 Heimklatsche gegen Augsburg. Da allerdings hat Lieberknecht was dagegen, zieht das Team einmal auf links mit. 7 Wechseln, glaube ich.
Also, wenn du nach einem 0-6 gegen FCA nicht derart hart durchgreifst, dann weiß ich auch nicht, wann du es sonst machen möchtest. Also, alleine schon aus einer Symbolik heraus musste es, glaube ich, sein. Ich fand's, hast du Schuhens Ansprache gesehen?
Ja, ja. Jeder Moment hier muss gespielt werden mit der Letzte, sowas in die Richtung,
ja,
ne?
Ja. Ich fand's so ein bisschen, ich weiß nicht, fand's ein bisschen drüber. Also, vielleicht, also.
Das ist aber, weil wir sitzen vom Fernseher mit dem Fettarsch auf der Couch, schön gemütlich, seit 2 Stunden nicht bewegt.
Und
die Intensität, die Jungs da spüren, wenn die gerade 6 kassiert haben und wissen, wir spielen gegen die drittbeste Offensivmannschaft der Liga, wir müssen uns hier irgendwie, motivieren, zusammenreißen.
Ja, du hast schon recht, und wenn ich bedenke, was auch aus unseren Mündern schon an, mit Motivationsabsicht an Worten rauskam, eben, dann kann ich es deutlich besser nachvollziehen. Ich dachte mir so, ihr werdet schon alle noch leben nach dem Spiel.
Ja, ja,
also jeder von euch
wird
noch da sein. Macht
wahrscheinlich
aber
nicht
keine
der
Sorge.
Letzte Moment.
Der letzte Moment wird es nicht sein. Auch nicht in der Bundesliga. Beim 1-0 muss ich sagen, es ist ja eigentlich schon so, dass das Gegentor aus dem ruhenden Ball resultiert. Das ist, glaube ich, eine Ecke Leipzig, flach, dann noch einmal raus und dann die Flanke rein. Und dann ist Isherwood, der ja ins eigene Tor trifft. Und wenn man das als Gegentor nach ruhendem Ball zählt, was ich schon tun würde, weil, wie gesagt, ihm geht unmittelbar ein Standard voraus, ist das das 12. Gegentor, das Darmstadt in der aktuellen Saison nach einem Standard kassiert
hat. Aber ist die Hereingabe ein Standard? Weil Frank ist ja von David Raum, ne?
Ja, aber ich, vorher also ist in meinem Kopf, also ich würde das so sagen, wenn du eine Ecke zum Beispiel kurz ausführst, ich meine, das war
stimmt,
so.
Das war eine kurze Ecke. Kurze Ecke,
dann eine Ablage
nach Franke. Xavi zurück zu Raum und dann bumm.
Dann ist für mich trotzdem noch aus der Ecke heraus, dass das Tor resultiert.
Ja, klar, das war ja sogar eine einstudierte Eckball-Variante.
Also hätte ich gesagt, das zählt trotzdem als Gegentor nach Standard, zumindest in meiner Welt. Dann wäre das das 12. Gegentor, das Darmstadt nach Standard kassiert. Damit sind sie Platz 18 in dieser Kategorie. Und selbst nur 3 Tore nach ruhendem Ball erzielt, sind dort Platz 17. Und wir hatten das Thema schon mal, als, glaube ich, Darmstadt gegen Heidenheim gespielt hat, weil da der direkte Vergleich so nahe lag. Wenn du als Aufsteiger, als Außenseiter, der fußballerisch ganz klar eine der schwächsten Mannschaften der Liga stellst,
die schlechteste Mannschaft
der Liga stellst, es nicht schaffst, die ruhenden Bälle zu maximieren, dann steigst du ab.
Ja.
Dann steigst du einfach ab.
Das ist ja auch, das ist nichts Neues in der Bundesliga. Das ist das, was etwas, was wir in den letzten Jahren wirklich jedes einzelne Jahr besprochen haben. Und es ist einfach so. Es ist einfach so. Denn Standards offensiv wie defensiv, sind die am einfachsten zu erarbeitende Stärke, die du haben kannst in der Bundesliga.
Nur mal, um mal den Vergleich zu haben. Ja. Heidenheim hat nach ruhendem Ball 8 kassiert und nach ruhendem Ball 13 erzielt. Das sind insgesamt 14 Tore mehr. 14 Tore, also in der Differenz 14 Tore, die Heidenheim Darmstadt voraus hat wegen den ruhenden Bällen. Ey, das kann eine ganze Welt Unterschied machen.
Einer der absoluten Gründe dafür, dass Freiburg seit Jahren so stabil auf europäischem Level performt, ist seit Jahren eine der besten Standardmannschaften der Liga.
Ja.
An beiden Enden des Feldes. Und das ist einfach absolut so. Und das Verrückte bei den Darmstädtern ist ja, dass du es in meinen Augen relativ klar auf Coaching zurückführen kannst. Denn die haben die größte Mannschaft dieser Liga.
Ja, das sind nur Riesen dabei, Alter. Was geht
das
da ab?
Das ist alles nur 1,90 plus, aber sie kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und sie kriegen es ja auch in diesem Spiel dann nicht auf die Reihe, denn auch nach dem 1-0. Übrigens ganz interessant, Torsiello zum ersten Mal von Anfang an in der Startformation. Mhm. Aber ab dann, also das Tor fällt und dann ist es weiterhin genau das Spiel, das man erwartet hat. Es ist nur Leipzig, es sind ganz wenige Entlastungsangriffe der Lilien, zu wenige, um was mitzunehmen. Man kann denen ja auch kaum einen Vorwurf draus machen. Das ist eben eine sehr, sehr gute Truppe gegen dieser Spielen. Und dann ist es folgerichtig, wenn auch erst spät, der eingewechselte Baumgartner mit dem 2-0. Das Zuspiel ist von Schlager zwischen die Ketten und Baumgartner mit genug Platz, um da aus der zweiten Reihe anzutreten.
Ja.
Und reinzutreten. Und
wenn man das nochmal, das zweite nochmal besprechen wollen würde, würde ich sagen, beide Innenverteidiger von Darmstadt können erstmal nicht nach vorne auf Baumgartner draufschieben, verteidigen, weil sie einen direkten Gegenspieler haben. Aber ich finde irgendwann, also es ist auch wieder Isherwood, glaube ich, der zu passiv bleibt, irgendwann muss der Schritt rauskommen, weil was dann hätte passieren können, ist, dass der Linksverteidiger Openda übernimmt und Isherwood zum Beispiel auf Baumgartner draufschieben kann, dann wäre ganz außen einer frei geblieben. Aber du musst in meinen Augen als verteidigende Mannschaft immer den zentralen Raum priorisieren. Das Zentrum ist immer der gefährlichste Raum und dann lieber außen einen freilassen. Auch wieder eine Kleinigkeit, aber am Ende gewinnt Leipzig dieses Spiel natürlich hoch verdient. Ich möchte aber da nochmal anmerken, Elmas.
Ja, zum ersten Mal von Anfang an, glaube ich. Ne?
Ja, zum ersten Mal von Anfang an, hat für eine Halbzeit gereicht. Ja. Kam für 24 Millionen Euro. Erstes Mal Startelf gestanden, 129 Minuten in 9 Spielen. Baumgartner hat über 25 Millionen Euro gekostet. Tor jetzt hin oder her. Der stand 9-mal in der Startelf.
Baumgartner hat über 25 Millionen gekostet.
Stand 9-mal in der Startelf und spielt im Schnitt in seinen 23 Einsätzen 39 Minuten pro Spiel. Also, wenn das.
Die stecken mit 50 Millionen ihre Bank mit 2 Spielen.
Wenn das in Dortmund passieren würde.
Ja.
Hieß es Flop-Transfers, schlechte Arbeit, wie kann man so viel Geld für Spieler ausgeben, die nicht Stamm spielen? Es juckte halt im Verhältnis keine Sau, aber die zahlen 25 Millionen Euro für einen Joker.
Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist schon wirklich, Baumgartner hatte ich ja komplett vergessen. Also ich mag Baumgartner ja sogar.
Aber die Ablöse war ja mit Ansage absurd.
Ja, ich mag, genau. Ja, auf jeden Fall. Deswegen fiel mir gerade wieder ein. Ich mag Baumgartner ja sogar super gerne und er zeigt ja sogar in dem Spiel dezidiert seine Qualität. Aber das ist komplett Banane, natürlich. Also, Loco. Wollen wir zum Derby gehen oder willst du zu Augsburg-Heidenheim erstmal?
Lass uns das Derby machen, weil ich finde nicht, wir können den Leuten zumuten, erst Leipzig-Darmstadt und dann Augsburg-Heidenheim. Also es muss so ein bisschen einen Puffer geben zwischendrin.
Die ich hier habe. Also, wir kommen zum Rhein-Derby Gladbach gegen den ersten FC aus Köln. Netz beginnt statt Itakura. Wöber rückt rein und Skelly statt Leiner wieder in der Startformation. Auf der anderen Seite Thielmann ja rot gesperrt, Ljubicic gelb gesperrt. Dafür Hüseyin Basic und zurück Capitano Florian Kainz.
Yes, Sir. War ein geiles Spiel, war ein geiles Derby.
Ja.
Folgt ja auch der alten historischen Weisheit 3:3 in Gladbach-Keilerei.
Ja, ja. Mit Sicherheit folgt das dieser Weisheit.
Du kennst die, den Ursprung, oder?
Ich glaube nicht.
3:3:3 bei Issos-Keilerei? Hast du noch nie gehört?
Nee. Doch, natürlich. Das ist hier, achso, das ist ja geschichtlich.
Ja.
Ja, doch. Aber ist Issos nicht.
Schlacht bei Issos.
Ist das Troja? Ist das nicht hier die 300? Geschichte?
Die Schlacht bei Issos im November 333 vor Christus war das erste direkte Aufeinandertreffen von Alexander dem Großen auf makedonischer und Darius auf persischer Seite. Also es waren Griechen gegen Perser.
Ja, Perser war ich quasi auf dem richtigen Dampfer, aber...
Historische Vögel gegen Affen, kann man sagen.
So.
Ja?
Mehr Gängereien in das Spiel.
Ja.
Keins findet im Strafraum Alidou relativ früh. Der geht ins Dribbling, stieß aus Spitzenwinkel ab und Moritz Nikolas sagt, mein Oberschenkel, dein Tor, 1:0 FC.
Ja. Also bin mal gespannt, wann Omlin darf.
Weil, ja, ich meine, es klingt ja so, als brauche er echt noch ein bisschen, um ranzukommen.
Okay, ja, das kann natürlich sein.
Ja, meint ja Moritz Nikolas jetzt sogar verlängert gerade.
Ja, auch richtigerweise. Ja. Aber ich finde schon so, dass die letzten Wochen ist mein Eindruck, dass es ein bisschen shaky geworden ist. Also,
ich glaube sogar, wenn man, reiner Eindruck, habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber meine Erinnerung an Moritz Nikolas war, die ersten Wochen war er ein bisschen shaky, jetzt ist er wieder ein bisschen shaky. Ich glaube, wenn man ein Gesamtfazit seines Stints als Nummer 1 bei Gladbach ziehen wird, wird man sagen, eine super gute Nummer 2, aber ein Glück ist er jetzt wieder Nummer 2. Ich glaube, das kann man dann fairerweise sagen, wenn Omlin wieder fit ist.
Ja, der
zwischenzeitlich hatte man ja ein sehr kurzes Gefühl, mal gucken, also wie sehr Omlin ackern muss, um überhaupt zurückzukommen.
Ja, Stand jetzt würde ich sagen, solche Gegentore helfen dabei, dass der Weg ins Tor dann doch recht leicht sein könnte. Ich finde aber, also neben Nikolas Fehler, der ganz klar ist, passiert der erste entscheidende Fehler vor diesem 1:0 eigentlich, als Schwäbe noch am Ball ist, in meinen Augen. Denn wenn man sich das nochmal anschaut, da ist Linden Meiner, der lässt sich ins Zentrum fallen oder rückt ins Zentrum. Hat er generell häufig gemacht, weil wie Linden Meiner sich positioniert hat, der war so ein bisschen der Spieler, der für mich die Gladbacher aus der Ordnung gezogen hat, so ein bisschen Unruhe gestiftet hat, hat er, finde ich, ganz ordentlich umgesetzt.
Sehr gute Räume damit ja auch gerissen für andere Spieler.
Genau, und bei dem 1:0 ist es eben so, dass als Schwäbe noch den Ball hat, Gladbach ist ja eigentlich im 4-1-4-1 da mit Honorar rechts, zieht Meiner Honorar komplett mit ins Zentrum, lockt den mit und dann kommt der Ball auf Chabot und statt dass Honorar auf Chabot rausgeht, geht Kone rauf und lässt dafür Martell frei und Martell kommt ja dann über Adamya nochmal an den Ball und ist ja auch derjenige, der auf Kainz rüberlegt. Also der hätte vielleicht einen klaren, direkten Gegenspieler gehabt, das wäre gar nicht so passiert. Also ich finde, der eigentliche Fehler passiert schon in der Zuteilung, als Schwäbe noch den Ball hat.
Ja, gute Beobachtung. Farid Alidou macht so das 1:0. Er wird in diesem Spiel nochmal treffen. Dazu kommen wir dann gleich. Und damit steht er jetzt bei 4 Toren in 17 Einsätzen für den FC und spielt damit nicht nur seine eigene beste Saison als Profi, sondern ist auch inzwischen im Bereich absolut elementar für den FC Köln angekommen. 3,5 Millionen Euro ist, glaube ich, die Kaufoption, die man im Sommer hat von der Eintracht.
Die müssen machen.
Sie haben ja auch immer noch
Transfersperre. Die haben ja sonst kaum Möglichkeiten, an Spieler zu kommen. Und wenn man sieht, wie wichtig Alidou in den letzten Wochen für den FC gewesen ist, auch in Wolfsburg getroffen etc., dann müssen sie es eigentlich machen. Also ich weiß nicht, ob das stemmbar für sie ist, wenn sie absteigen sollten und ob dann Alidou auch Interesse hat. I don't know. Aber wenn der FC in der Bundesliga bleiben sollte, dann müssen sie es definitiv machen, weil der spielt sich echt in eine Rolle, wo man sagen muss, ganz klarer sportlicher Impact. Und er zeigt ja auch so, also Anlagen waren ja immer da. Und ich finde, gerade seine Körperlichkeit, den physischen Aspekt, den bringt er aktuell sehr gut
rein.
Weil
er bringt für einen, in An- und Abführung, Flügelflitzer nämlich deutlich mehr Physis mit, als es zum Beispiel, wenn man Linden Meiner als Gegenpart bezeichnen würde, Linden Meiner tut. Man sieht ja auch bei seinem zweiten Tor, ich meine, da knüppelt er sich halt in den Kopfballduell rein wie ein Bekloppter.
Und gegen Wolfsburg war ja auch schon per Kopf.
Ja, genau. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter im Spielfilm, denn, das muss er auch sagen, die Gladbacher, die wir ja mehrfach als Gummitruppe bezeichnet haben, sie machen zumindest die Anti-Gummi-Transformation durch in meinen Augen in den letzten Wochen. Sie zeigen sich kein bisschen geschockt. In der 9.
Die
Minute...
Die Gummitransformation live am Mikrofon hier.
Ja, wirklich. Meine Stimme ist wirklich Gummi. In der 9. Minute trifft Neuhaus mit einer wirklich schwierigen Abschluss dem Pfosten. Schwebe macht sich da richtig, richtig lang. Und nach einem Aufbaufehler von Hübers schickt Neuhaus Honorat rechts steil. Und auch der vollstreckt ins kurze Eck, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, macht er. Trifft zum 1:1. Ist ein eklatanter Fehler. Also der Ball, den die hinten rausspielen, ist halt eine absolute Katastrophe. Geht dann ganz, ganz schnell.
Hübers, er weiß es ja auch. Man sieht es ihm in der Sekunde an.
Ich habe missgebaut. Sieht man sofort. 10 Minuten vorher eine Aktion, die ich noch ansprechen wollte, ist 22. Minute. Hast du vielleicht gesehen, da kommt Finkgräfe an der Mittellinie an den Ball. Legit an der Mittellinie an den Ball. Bullied Honorar. Und trägt den Ball original von der Mittellinie alleine an die Strafraumkante, legt dann ab für Florian Kainz, den Abschluss, denn daraus wird nichts. Aber Raumgewinn, Ein-Personen-Raumgewinn von Mittellinie bis Strafraumkante. Also,
2 bis 3 Millionen Euro im Sommer.
Ja, du hast eine Nachricht bekommen von einem Insider, kann man sagen, ja. Von einem Transfermarkt-Insider, der meinte, Finkgräfe wäre im Sommer für 2 bis 3 Millionen zu haben und der BVB müsste da zuschlagen.
Also, ey, nur ganz kurz, ne? Wenn er für 2 bis 3 Millionen zu haben ist, der BVB ihn bekommen hat, könnte, um Gottes Willen, Alter, schlag zu.
Schlag bitte zu, aber ich wollte es nochmal anmerken, er macht doch seine Fehler, aber auch so, die Wertschätzung für ihn zeigt sich auch zum Beispiel darin, dass er nachher Paccarada kommt und Finkgräfe einfach vorgeschoben wird in eine offensive Rolle.
Ja, geil. Seit Finkgräfe, also für mich gibt es bei Max Finkgräfe, es gibt eine absolute Prinz-Poldi-Storyline so in die Richtung bei ihm. Als er reinkam, sofort hat man gemerkt, okay, dass in den ersten Spielen konntest du wenigstens sagen, das ist jemand, der physisch schon sehr gut ist für sein Alter und jemand, der durch Einsatz einfach sich den Arsch aufreißt. Und dann haben wir in den Wochen darauf und inzwischen letzten Monaten hat sich immer mehr das Profil so ein bisschen ja auch herauskristallisiert und geschärft. Und mit diesem direkten Freistoßtor gegen weiß Gott wen auch immer das war, das er gemacht hat, das war so die Zündung zu Max Finkgräfe, ist das Gesicht des ersten FC Köln so ein bisschen aktuell.
War es nicht gegen Hoffenheim?
Es kann durch.
Ich meine, es war gegen Hoffenheim. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, wo dann ganz, ganz spät der Kramaric-Ausgleich fiel in der Nachspielzeit noch, glaube ich.
Das kann sehr, sehr gut sein. Aber seitdem ist für mich diese Max Finkgräfe-Transformation am Laufen. Übrigens, interessanterweise, weißt du, wo der geboren ist?
Nee.
Gladbach.
Pikant.
Ja.
Zurück zum Spielfilm. Du hast schon gesagt, Honorar gleicht aus. Dann ist es eben Alidou, der nach dem Standard von Kainz per Kopf das 2:1 erzielt, den Ball reinwuchtet. Und dann geht's wirklich Schlag auf Schlag, denn der eingewechselte Robin Hack sticht zweimal als Joker zu für Borussia Mönchengladbach. Einmal ist es eine Flanke von rechts, wo Rasmus Carstensen im Defensivverhalten grauenhaft aussieht, Robin Hack entsprechend einköpfen kann. Das
ist wirklich, muss man dazu sagen, irgendwie eine Minute nach seiner Einwechslung. Also wirklich instant nach der Einwechslung.
Ich glaube, es könnte sogar sein erster Kontakt
gewesen sein. Ja, ich glaube auch, irgendwie sowas. Also hier, ich habe es aufgeschrieben, 70. Minute kommt er, ist der Doppelwechsel, Hack kommt für Kone und Gumo geht auch raus, Reiz. Oder andersrum, wahrscheinlich eher der Wechsel, macht mehr Sinn. Und 71. Minute, Kopfball zum 2:2.
Ja, und 2 Minuten später, 73. nach einem Gewusel, glaube ich, nach dem Standard ist es, wo der Ball an ihm vor die Füße fällt. Und dann nagelt er ihn zum 3:2 zur ersten Gladbacher Führung in diesem Derby in die Maschen.
Dann kommen Selke und Downs in der 75. Minute. Und eben jener, Damien Downs, das ist ja einer, der noch immer keinen Vertrag hat für die kommende Saison, der eines der größten Talente beim FC ist. Und eben jener Damien Downs wird von Husin Basic.
Hat er dieselbe Situation wie Justin Deal oder verwechselst du die gerade?
Ich wechsle gerade, du hast vollkommen recht. Sorry, mein Fehler. das ist einfach die Kölner Talente, ne? Das ist schwierig. Nee, du hast vollkommen recht, das ist Justin Deal. Damien Downs kommt aber dann rein und auch der braucht überhaupt nicht lange, denn es ist der zweite oder dritte Kontakt. Schöner Abschluss ins lange Eck, muss man sagen, gegen die Laufrichtung, die eigene und die des Torwarts.
Ja, super stark gemacht. Auch da finde ich, also der Abschluss ist überragend. Also die 2 Kontakte, die er nimmt, sind fantastisch. Ganz, ganz hohe Qualität. Auch da finde ich wieder, Gladbach wird bestraft für die suboptimale Umsetzung der eigenen Ordnung. Wenn man da schaut, erstmal ist der Abstand zwischen den beiden Innenverteidigern viel zu groß. Das ist ein Riesenloch. Also ein Riesenvakuum, in das Downs da reinstoßen kann. Aber auch in der Reihe davor im Mittelfeld passen die Abstände nicht ganz. Weigel, finde ich, committet ein bisschen zu sehr nach außen. Neuhaus schaltet ein bisschen spät zurück. Also auch da wieder mal ein Beispiel dafür, finde ich, dass Gladbach gegen den Ball zu oft Fehler macht.
Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich finde nämlich, dass du diesen zentralen Block, den du da hast mit Weigel, Elvedi, Wöber, hast du auf dem Papier, fühlt er sich ja eigentlich an wie obere Bundesliga.
Sehr, sehr robust, ja.
Also sehr, sehr gutes Niveau. Julian Weigel auch, ich habe mir nochmal die durchschnittlichen Positionen angeschaut von den Gladbachern. Ist wirklich unglaublich tief in diesem Spiel. Also er ist wirklich fast zwischen den beiden. Und irgendwas scheint da nicht, greift da nicht zusammen. Denn die Leistung über die gesamte Saison, auch von Elvedi und Wöber in der Kombination, schwierig. Also kann dir nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwas funktioniert da nicht.
Ja, und es ist ja dann ein 3:3, wo man schon sagen muss, um das nochmal einzufangen hier, ich finde dann in Summe schmeichelt das dem FC nochmal eine ganze Ecke mehr als Gladbach, weil Gladbach hat ja auch Möglichkeiten darüber hinaus.
Der Neuhaus trifft zweimal Aluminium und hat einen dritten Abschluss, der auch in keiner der Wiederholungen zu sehen ist, wo er nach einer Ecke wirklich absoluten FIFA-Abschluss sauschwierig nimmt und der rauscht 2 Zentimeter
über das Tor. Ja, wo ich Strafraumkante, genau.
Ey, Florian Neuhaus, ne? Wirklich.
Also ich finde, an dem lässt sich diese Wandel weg von der Gummitruppe personifiziert fast ein bisschen beobachten und erzählen.
Gladbach macht ohne Gummi inzwischen, muss man sagen.
Junge, ey. Und und der Pfostentreffer war extrem gut rausgespielt. Also
er hat auch ein Tor verdient.
Ja, Neuhaus auf Jordan super abgelegt und dann eben der Pfostentreffer von Neuhaus. Also finde ich schon, dass das 3-3 in Summe Köln eher schmeichelt als Gladbach. Die habe ich dann schon als die feldüberlegenere und auch mit besseren Chancen versehenere Mannschaft gesehen.
Jawohl, wir machen hier eine dezidierte Pause, falls wir eine Werbung haben. Mal gucken.
Yes.
Und jetzt gehen wir weiter mit den Fuggerstädtern gegen die Heiden. Augsburg gegen Heidenheim. Ein Spiel, das hält, was es verspricht.
Cleansee.
Es ist wirklich ein absoluter Cleansee.
Also eigentlich wäre es ein Cleansee der Woche für das Spiel.
Erster Satz ist, ein Spiel, das keine Highlights verdient.
Nein, also ein Spiel, das eigentlich keine Augen verdient. Also
aber ein Spiel, der FCA guckt mit mausgrauen Augen nach Europa.
Ja, das tun sie und das ist kein Zufall, denn ich habe tatsächlich mal, also FCA-Fans lieben ja aktuell nichts mehr als TT, die Torup-Tabelle.
Ja.
In der sind sie ja auch, glaube ich, Siebter.
Ja, oder sowas. Das fühlt sich auch richtig
und
an.
Und mit Torups aktuellem Punkteschnitt würde man auf eine Saison hochgerechnet bei 51 Punkten landen. Das wäre die zweitbeste Punktausbeute in der Bundesliga-Geschichte des FCA. Ja, und wir wissen ja,
sehr gut,
dass die Mannschaft sich ja schon mal für Europa qualifiziert hat unter Markus Weinzierl damals.
Also es folgt komplett meiner Saisonvorhersage, ne?
Stimmt, du hast gesagt, erst Scheiße und dann
Trainerwechsel und dann einstelliger Tabellenplatz mit Blick auf Europa. Also
sind sie schon einstellig?
Ja, klar.
Ach du Scheiße, Neunter, ja.
Digga, die gucken mit, wenn die Eintracht hatte ja das Sonntagsspiel, das heißt, das war noch offen. Augsburg hatte einen Augenblick und den werden sie auch in den nächsten Wochen noch ein, zweimal haben, wo sie schon gucken, so, weil Freiburg und Hoffenheim sind an einem Spieltag zu kassieren.
Und Platz 7 könnte ja durchaus reichen für eine europäische Qualifikation. FCA international, wer weiß das schon. Wenn das kommen sollte, wenn dem so sein sollte, dann hängt das auch zusammen damit, dass jemand dort zu einem wichtigen Baustein geworden ist, der es woanders nicht war, nämlich Christian Jakic.
Ja.
Kann man wirklich echt nochmal ansprechen, ist inzwischen eine absolute Säule im Augsburger Spiel geworden, gehört in der Bundesliga zu den Mittelfeldspielern mit den meisten geführten Zweikämpfen im eigenen Defensivdrittel, also knallt sich da richtig rein, hat auch hier 8 von 11 Zweikämpfen am Boden gewonnen gegen Heidenheim. Und
nimmt sogar mit dem Ball eine und da ist Augsburg nicht so natürlich gut drin, deswegen muss man das mit Gefühl, muss man gucken, wie man das einordnet, aber auch da nimmt er eine wichtige Rolle ein, ist häufig der Erste, der den Ball dann weitergibt, das ist jetzt nicht derjenige, der aufbauen soll, aber eine der ersten Anspielstationen.
Er spielt viele Pässe, aber ich habe mir das hier nochmal angeschaut, die Ballaktion von Christian Jakic. Ich finde auch hier sieht man, weil ich würde schon sagen, das, woran er bei Frankfurt auch gescheitert ist, sind ganz klar die Limitierungen mit Ball.
Ja, also wir hätten den behalten. Der will halt unbedingt EM spielen und das verstehe ich auch, du hast auf jeden Fall recht. Natürlich, also, das Profil ist ganz klar Mittelfeldkämpfer.
Mittelfeldkämpfer, genau. Und wenn man es hier sich anschaut, er fällt in dem Spiel fast dauerhaft zwischen die beiden Innenverteidiger, zwischen Udokai und Rauveleo. Und Meier war dann hier derjenige, der eigentlich vor der Abwehr gespielt hat und als erste Anspielstation vor der Abwehr da war. Und ganz viele von den Pässen, die Jakic hier spielt, waren halt einfach links rüber auf Udokai, rechts rüber auf Rauveleo. Also relativ simple Bälle dann letztendlich. Und das, glaube ich, kommt ihm entgegen. Wir haben ja jetzt schon häufiger gesehen, dass mit Ball limitiertere Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung fallen gelassen werden, um dann dort gewisse Schwächen zu kaschieren. Siehe Emre Can, siehe Leon Goretzka so ein bisschen zumindest auch. Und das passiert, glaube ich, auch bei Jakic. Aber er macht es eben gegen den Ball super, super stark. Und das ist für Augsburg enorm wichtig.
Und ich kann auch wirklich sagen, ich freue mich da sehr für Christian Jakic und dann im Anschluss eben auch für die Augsburger. Denn das ist ein sehr, sehr sympathischer Typ auch in meinen Augen. Wir müssen aber auch darüber reden, also erstmal reden wir gleich über das Tor, wir reden auch einmal darüber, dass die Augsburger das Spiel eben, indem sie auch Jakic nach hinten ziehen, die Innenverteidiger sich breiter aufstellen können, den Heidenheimern wirklich jeglichen Raum nehmen, um zu pressen. Sie machen es ihnen sehr, sehr schwer, in ihr Spiel zu kommen.
Machen die Wege weit, ja.
Machen die Wege sehr, sehr weit. Und auf der anderen Seite halten sie sich selbst bei 7,9 Passes per Defensive Action. Also geben den Heidenheimern auf der anderen Seite selbst wenig Luft zum Atmen, wenig Raum zum Aufbauen.
Heidenheims Passquote im Spiel war 61%.
Stell dir mal vor, du bist im Stadion und wirklich, ich meine, ist jetzt 61 ist so, was jeder, 2 von 3 Bällen. Nee, einer von 3 Pässen landet quasi beim Gegner. Da kriegst du einen Herzinfarkt.
Das ist absurd. Das ist absurd. Also es ist wirklich fast jeder zweite Ball, der da zum Gegner gespielt wird. XG 0,38. Also Heidenheim hat in dem Spiel wirklich nichts zu geben gehabt. Deswegen fand ich es auch ein bisschen kurios, dass sich Tim Kleindienst über die Schiedsrichterleistung so echauffiert hat nach dem Spiel, weil ich dachte, wenn ihr jetzt hier Chance um Chance hattet, okay, aber ihr habt diesem Spiel wirklich nichts gegeben.
Hinten raus, 15 Minuten waren in Ordnung dann. Ja, aber ne, auch auf Augsburgs Gnaden aufgebaut. Also sehe ich ähnlich. Ich glaube halt, dass Kleindienst ist es, glaube ich, schon gewohnt, Bullyball zu spielen vorne drin und einfach der stärkste Mann zu sein im 16er. Und das wird ihm nicht so richtig gegeben aktuell. Muss übrigens einmal sagen, dass das Tor nach einer Ecke fällt von Arne Meyer, glaube ich. Und dann ist es Javeleo, der einen Dropkick hat. Und da, ja, wirklich, eigentlich ist dieses Tor bezeichnet für Augsburg unter Torup, weil es ist absolut humorlos, das Ding trocken reingezündet, umgedreht, zurückgelaufen, weitergemacht.
Und halt von einem Spieler, der unter dem der vorigen Trainer eigentlich aussortiert war. Und es bleibt eine der absurdesten, bescheuertsten Dinge, die gemacht wurden. Ja. Dieses Absägen von Javeleo, der uns ja ganz klar zeigt, dass er offensichtlich immer noch absolut
ja
in der Lage ist.
Ich glaube 33 oder was, aber trotzdem, das ist wirklich, und ich weiß gar nicht mehr, jetzt fairerweise will ich da jetzt nicht den, wie hieß er denn, der Ehrlich-Brother? Enrico Maaßen zu sehr in die Pfanne hauen, weil ich weiß nicht, wie weit da auch Stefan Reuter mit involviert war. Denn
sicherlich.
Weil es gab ja diese Geschichte mit, der will hier nicht verlängern oder was auch immer, oder wir wollen ihn nicht verlängern. Aber du hast halt vollkommen recht. Den Kapitän einer Mannschaft zu dem Zeitpunkt.
Das war eine Reuterei.
nicht schlecht, Alter. Abzusägen und zu sagen, wir haben unseren besten Innenverteidiger noch ein Jahr unter Vertrag, einen der einflussreichsten Spieler dieser Mannschaft, aber er spielt hier keine Rolle mehr. Das war halt Loco und die Entscheidung, ihn zurückzuholen, war die richtige.
Ja, und die richtige Entscheidung für uns ist es, die Konferenz damit zu schließen.
Ist so.
Weiterzugehen zum Topspiel des Samstagabends. Werder Bremen, Borussia Dortmund, Endstand 1:2.
Platz 4 gegen Platz 3 in der Rückrundentabelle riecht nach Topspiel, sah aber nicht so aus. Das 1:0 fällt durch. Ja, also zuerst muss man sagen, dass Dortmund auch in diesem Spiel überraschenderweise wieder mal Schwierigkeiten hat, das Tempo zu verschärfen. Und als es ihnen mal gelingt, fällt das 1:0.
Ja.
Süle mit einem, ich glaube, mindestens eine Kette, die er da überspielt, mit dem Pass auf einen gut reingestarteten Julian Brandt, Fernschuss auf Zetterer, der patzt, lässt prallen zu Donny Malen, der das dann 10 von 10 auflöst und per Fallrückzieher zum 1:0 trifft.
Ja, er trifft wie ein Mann, der aktuell daran glaubt, dass er alles kann.
Genau.
Und das sieht man eben auch. Genau das gesagt, das 1:0 entsteht durch einen der ganz wenigen Angriffe, wo Dortmund mal nicht statisch nur aus den Positionen heraus spielt. Du hast es angesprochen, Julian Brandt macht diesen diagonalen Lauf. Auch da ist ja Emre Can zwischen die Innenverteidiger, dadurch stehen Süle, Schlotterbeck ein bisschen breiter, haben vielleicht einen besseren Passwinkel und dann kommt eben der Ball da auf Julian Brandt, der einen ganz, ganz tollen Lauf macht. Bei Werder-Seite, glaube ich, muss man ansprechen, in dem Fall muss man das Sene Lüden so ein bisschen ankreiden, der zu spät rüber verschiebt und dann auch Brandt in seinem Rücken verliert. Wenn Werder das so spielt, wie sie spielen, nämlich im Regelfall gegen den Ball im 5-3-2, es wechselt mal ist auch Romano spielt eine Reihe weiter vor, aber wenn du ein Dreier im Mittelfeld hast gegen den Dortmunder Viereraufbau, bedeutet das eigentlich immer, dass aus dem Mittelfeld heraus, sind dann glaube ich entweder Schmid oder Stay, einer der beiden Achter derjenige ist, der rausschiebt auf den Dortmunder Außenverteidiger, also Matzen oder Ryerson. Und wenn du das machst, müssen deine beiden anderen Achter sehr, sehr konsequent nachschieben. Sonst reißen da Lücken.
Ja.
Und das ist eben passiert bei der Situation hier, wo ich sagen muss, das ist Sene Lünen, der eigentlich, finde ich, ein gutes defensives Stellungsspiel hat, der hier zu spät schaltet und dann Raum lässt, ein Loch lässt, das so nicht hätte sein dürfen.
Ja, ist absolut richtig. Ich war hier gerade währenddessen nochmal am gucken, wie bei Bremen die Personalsituation in der Verteidigung ist. Hat leider wirklich angespannt. Hast du zufällig mitbekommen bei Niklas Stark die Diagnose?
Nee, leider nicht, kann ich nichts zu sagen.
Niklas Stark muss ja während des Spiels verletzt runter.
Und er ist ja schon echt, also ordentlich gehumpelt.
In seinem Comeback-Spiel war das ja vor allem, glaube ich, auch. Ne? Also deswegen habe ich gerade live versucht, was rauszufinden. Ich bin nochmal auf der Suche. Aber die Bremer spielen okay mit. Man kann jetzt kaum sagen, dass sie in dieser Phase riesen Torchancen haben, denn zumindest in der ersten Halbzeit. Denn dann fällt das 2-0.
Zitat Marvin Ducksch, ja, war abseits, oder? Ja, war abseits, ne, war abseits.
Genau, ich finde Marvin Ducksch mit dieser riesen Chance, wo er nicht quer.
Ich glaube, es war abseits, hab's nochmal angeschaut. Ich glaube, er hätte recht behalten damit, okay. Aber.
Sein Glück.
Huh.
Er hat ja auch nochmal einen super guten Freistoß spät in der ersten Halbzeit. Aber erst machen die das 2-0, die Dortmunder. Die Bremen hat, wie gesagt, die haben okay Chancen, aber Dortmund hat einfach eine andere Qualität. Der Ball über links zu Jadon Sancho, Ballrolle zu Sprint. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut. Wir waren am Samstag ein bisschen hart zu Malatini, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Weil der wirklich, er muss sich rausorientieren. Und in der Sekunde, wo Sancho die Ballrolle macht, muss er sich natürlich ein bisschen aufmachen. Und dass Sancho dann halt antritt, dann ist er halt weg. Also, es ist halt schwierig. Es ist ein bisschen so eine... Im Basketball sagt man pick your poison, also wähl dein Gift aus und entweder du gibst ihm, dass er hinter dir cutten kann, ja. Oder er kann eben die Linie lang gehen, eins von beiden musst du ihm geben und hier hat Sancho die Entscheidung getroffen, was er davon gegeben bekommen möchte. Super Aktion, schiebt ein erstes Tor seit Rückkehr zum BVB für Jadon Sancho.
Was im Vorfeld des Tores noch war, war ein under the radar überragender Kontakt von Niklas Füllkrug. Die Ablage auf Julian Brandt.
Ja, stimmt.
So mit der Außenseite des Fußes legt er eben den quasi da in den Lauf rein. Also wirklich einen super anspruchsvollen Ball, gut verarbeitet. Das müsste, glaube ich, hab mal nachgeschaut, der dritte Pre-Assist gewesen sein, den Niklas Füllkrug in dieser Saison sammelt. Also das dritte Mal, dass er nicht den letzten, sondern den vorletzten Pass spielt. Das ist ja auch eine Qualität.
On top auf sein Jahr trotzdem sehr starken Scoring-Output. Das ist einfach so. Beim BVB ist Niklas Füllkrug vom reinen Scoring her der wichtigste Spieler. Also in einer krisigen, nicht so tollen BVB-Saison ist das, was Füllkrug in seiner ersten Saison bei einem Top-Verein in der Bundesliga macht, sehr, sehr ordentlich.
11 Tore, 8 Vorlagen, 3-mal den vorletzten Ball gespielt. Da muss man sich, glaube ich, wirklich nicht verstecken für.
Wirklich
für die Art von Leistung. Und ja, du hast Malatini eben schon angesprochen. Ich finde, also mir tatsächlich, ich habe notentechnisch kam er nicht gut weg, hat es aber ganz gut gefallen, dass ich finde, dass Anthony Jung ab und zu echt mutig war und sich getraut hat, aus der Innenverteidigung heraus richtig anzudribbeln, richtig ja. Mit Ball Meter haben nach vorne zu machen.
Geredet, ja.
Haben wir auch am Samstag schon drüber geredet. Seltsam. Und was Werder ganz gut hinbekommen hat später dann ist, da haben die, oder es hat eigentlich nicht lange gedauert, war nicht lange relevant, Malatini und Jung haben irgendwann angefangen, aggressiver aus ihrer Position rauszuverteidigen und die beiden Achter vom BVB, Sabitzer und Brandt, früher zuzustellen. Das Problem ist, es hat nicht lange Relevanz gehabt, weil Sabitzer sich halt vom Feld verabschiedet.
So ist es und das ist wahrscheinlich die umstrittenste rote Karte dieses Wochenendes. Die Reaktion des Spielers spricht schon Bände. Denn Sabitzer reagiert wie ein Spieler, der weiß, dass er rot bekommt dafür. Ich habe im Live am Samstag gesagt, für mich ist es eher keine rote, aber er wird die geben, weil genau dieses Trefferbild mit hinten an der Achillessehne wurde getroffen, wurde in den letzten Wochen und Monaten beim DFB extrem hart bestraft und
ja. Es
passt in dieses Bild rein. Nichtsdestotrotz ist es etwas zu hart.
Für mich ist es keine rote Karte. Ich finde, wenn man sich anschaut, er kommt ja von der Seite und er berührt dann hinten das Bein, aber es ist für mich steigt er ihm zu keinem Zeitpunkt irgendwie mit der Sohle offen hinten drauf.
Keine Bösartigkeit drin für mich.
Nee.
Also es ist halt Sabitzer macht eine Sache, die dumm ist. Er versucht mit dem Fuß halt dann nochmal so ein bisschen nachzuspitzeln ja. Irgendwie. Und das gibt dem Schiri dann quasi auch irgendwie so.
Du findest ein Standbild, das böse aussieht.
Auf jeden Fall.
Garantiert.
Weil
aber ich finde, der gesamte Ablauf der Bewegung ist mit so wenig Intensität, so harmlos, alles in allem, dass ich wirklich der Meinung bin, diese rote Karte war überhart. Ich finde es auch auffällig, dass Sabitzer einfach sich damit arrangiert hat, dass es gar keinen Protest von ihm gab, dass es einfach gegangen ist.
Ich glaube ja schon auch, dass die Spieler durch. Also, es ist ein Fakt, dass es Referee-Coaching gibt in manchen Vereinen.
Ja.
Und dass die Spieler quasi gebrieft werden und gesagt bekommen, das wird aktuell hart gepfiffen, das ist gerade wichtig. Also in England,
ich weiß, dass das in
England
gibt.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland gemacht wird, aber ich weiß, dass in England, ich glaube, Mike Dean oder wer auch immer, verdient damit ein paar Millionen im Jahr, dass er für irgendeinen Premier League-Verein Schiri-Consultant ist und denen sagt, mach das nicht.
Ja. Dortmund reagiert dann darauf, insofern, dass sie ja taktisch ein bisschen umstellen, also auf eine Fünferkette gehen, was auch richtig ist, weil.
Ja.
Wenn du in Unterzahl bist auf dem Feld, musst du damit leben, dass der Gegner irgendwo mehr Leute hat als du. Und Dortmund spielt dann, glaube ich, im 5-3-1 in der zweiten Hälfte. Und das macht mehr Sinn, dem Gegner im Aufbau, im frühen Aufbau, im tiefen Aufbau aus der eigenen Defensive überzahlt zu lassen, als in der letzten Linie. In der letzten Linie 5 zu haben, ist eine gute Idee. Werder schafft trotzdem den Anschlusstreffer und der war sehr, sehr schön gespielt. Das war ein überragender Pass von Marvin Ducksch. Ja. Da sieht man auch seine Qualität.
Auf Romano Schmid ist der.
Romano Schmid, der legt zurück auf Jinma, der im Zentrum ganz frei ist und dann eben einschießen kann zum 2 zu 1.
Und dann muss man aber eine Sache sagen, weil die Bremer machen ja diesen Anschlusstreffer nach einer Phase, eigentlich die gesamte zweite Halbzeit ist Bremen bis dahin besser.
Ja.
Das muss ich im BVB lassen. Ihre beste Phase in Halbzeit 2 kommt direkt nach dem Gegentor. Genau da, wo eigentlich alle denken müssten, jetzt kommen sie, die Bremer, jetzt machen sie hier den Ausgleich. Kommen die Dortmunder zu Abschlusschancen durch Karim Adeyemi.
Stimmt, Adeyemi hat noch seine Momente, definitiv.
Die ja alle kläglich verstolpert. Zweimal den Ballversuch mit dem Rücken anzunehmen. Einmal einen Lupfer in die Hände von Zetterer. Aber sie kommen eben dann, also sie bäumen sich auf, die Dortmunder, das muss man schon sagen.
Sie wehren sich dagegen und wehren sich erfolgreich, sodass am Ende dieses 2:1 eben stehen bleibt. Ich glaube, gesamtchancentechnisch von allem, was wir gesehen haben, hätte ich auch aus dem Bauch gesagt, das darf auch unentschieden ausgehen, dieses Spiel. Ja. Man muss fairerweise auch sagen, dass natürlich auch Dortmund hier eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl spielen muss. Ja. Am Ende ist es dann also vielleicht aus der Warte heraus ein leicht glücklicher Sieg, aber ich finde, wenn man bedenkt, dass in meinen Augen die rote Karte zu hart war, ist es am Ende okay.
Felix Metscher mit seinem Comeback, das erste Spiel seit, ich glaube, dem 11.11. Hello. Für Felix Metscher. Kommt drauf an, wo man ist, ne?
Ja, ja.
Und er ist also zurück beim BVB, kann vielleicht die personalen Notlagen im Mittelfeld ein bisschen lösen. Er hat ja nicht so unglaublich viel gespielt für den BVB, aber es ist ganz lustig, weil eigentlich waren die statistisch, hat er eine unglaubliche Saison gespielt bei Dortmund bis jetzt, was so die Einzelstatistiken betrifft, gewonnene Kopfballduelle etc. pp. Also mal gucken, da ist eine Verstärkung zurückgekehrt zum BVB und wir gehen rein in den dreifach besetzten Sonntag, korrekt?
Yes, wir starten rein mit Bochum gegen den SC Freiburg. Yes. Ja, ein Spiel, in dem ordentlich Intensität drin war, ja. Richtig viel Intensität, wo ich sagen würde, es gab auch hier kontroverse Schiedsrichterentscheidungen zu Ungunsten, ganz klar, muss man glaube ich sagen, des VfL Bochum,
ja.
Wo ich sage, in Summe, wenn man einmal das potenzielle Handspiel nimmt von Sedilia,
jawohl.
Wo ich auch sage, also er ist ja der Depp.
Sedilia?
Ja. Weil also der Ball kommt rein,
genau,
und er koordiniert seinen Körper so scheiße, dass, genau, er mit der Hand spielt.
Ist ja auch jetzt keine super enge Distanz oder sowas. Nee. Also
deswegen, ich finde, wenn du halt irgendwie angeköpft wirst, wenn du null damit rechnen kannst, aber hier ist er halt selber koordinativ ein Trottel.
Ja.
Also finde ich fast.
Es gibt beim Eintracht-Spiel nachher, gibt es doch beim 1:1 einen Gumu, nicht einen Gumu, Alter, einen Kunku, der die Hände so aus einem Meter, der die Hände so vor der Brust verkreuzt hat.
Ja.
Und das ist ja quasi eine Situation, wo du wirklich aus einem halben Meter angeköpft wirst. Ich bin komplett bei dir, das ist bei Sedir. Was machst du da überhaupt mit deinen Armen, Alter? Also ich verstehe nicht, wie die da hinkommen. Nichtsdestotrotz, vor 5 Jahren, glaube ich, hätten wir nicht darüber geredet, ob das ein Handelfmeter ist. Bin ich mir nicht sicher.
Kann sein, dass wir da auch so ein bisschen verzerrt worden sind in unserer Wahrnehmung dadurch. Aber ich finde auch dann, dass also das Halten gegen Bruschinski auch schon sehr hart war im Strafraum.
Ja, Würgegriff.
Also ich glaube, die Argumentationsweise, ich meine ja, der Kölner Keller hat das ja rauskommuniziert, ne? Das Foul hat der außerhalb begonnen und im Strafraum hätte es dann keinen entscheidenden Impuls mehr gegeben.
Sehe ich ein bisschen anders.
Ja, es ist sehr, sehr dünn argumentiert, wie ich finde. Wenn man beide Situationen zusammenlegt, komme ich zumindest, glaube ich, bei einem Elfmeter für Bochum raus.
Ja, ist für mich absolut in Ordnung, unterschreibe ich sogar. Stattdessen gehen die Freiburger in Führung. Das tun sie in Minute 36 ziemlich aus dem Nichts. Denn der VfL macht genau wie gegen RB, das will ich nochmal betonen, das nächste sehr, sehr gute Heimspiel. Bis zu Zeitpunkt X zumindest. Sind für mich ganz klar die überlegene Mannschaft. Und dann passiert Folgendes. Es wird, glaube ich, erst eine Flanke von Sedia verteidigt. Dann bringt er den Ball wieder. Und Maxi Eggestein schaltet als erstes und läuft rein. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Läuft in Richtung kurzer Posten von der Flanke. Und er läuft so, dass Gregoritsch, weil er zum Flankenspieler guckt, als einziger seinen Lauf sehen muss, während die Verteidiger sich an Gregoritsch orientieren und den Lauf nicht sehen. Also es ist tatsächlich in meinen Augen von Eggestein ein unglaublich cleverer Lauf.
Okay, nice. Maxi Eggestein mit einem sehr, sehr klugen Lauf. Der Mann, der mal einen Marktwert von 30 Millionen Euro hatte.
Das ist auch crazy,
das
ne?
ist absurd. Das war sein höchster Marktwert, glaube ich, bei TM.
Ja.
Dortmund war gefühlt damals kurz davor, irgendwas sehr, sehr Hohes für ihn zu bezahlen, ist dann nicht passiert. Und ja, dann ist es das 1-0, Gregoric mit der Ablage. Und es ist ja auch dann Gregoric selber, ja, der dann zum 2-1 trifft, wieder per Kopf. Da ist es Litz Doan, der den Ball mit links super reinflankt, butterweich in den Rücken von Ordetz, der keine Chance hat, ranzukommen und dann da trifft. Was da passiert ist, aber im Vorfeld, ist eine Sache, die häufiger von Freiburg versucht wurde. Atubolu hat super oft nach dem Bochumer Angriff an den Ball hatte, direkt ganz, ganz schnell den langen Ball gesucht, den langen Abschlag. Und hier ist es ja auch so, dass Soloi den Ball erstmal festmacht gegen Ordetz, wo ich auch sage, Ordetz, what you doing? sich körperlich da gut reinhaut, ja, Ordetz aus der Balance bringt und diesen Ball ganz, ganz schnell nach vorne von Atubolu und dann einen eigenen Spieler in einer 1-gegen-1-Situation gegen den Bochumer schicken. Der wurde von Freiburg sehr, sehr oft versucht, die ja generell nicht versucht haben, mit Ball wahnsinnig viel zu machen gegen den VfL. Wir wissen ja auch, wie schwer das ist. Also Freiburgs Passquote hier im Spiel 65% und auch die kommt nicht von ungefähr. Spielerisch hat man da gar nicht so wahnsinnig viel versucht. Der lange Ball, sei es hinten vom Torwart raus oder von jemand anderes, der war eigentlich sehr, sehr häufig dann das gewählte Mittel.
Atubolu hat ein super Spiel gemacht und generell muss man mal sagen, für den, nach dem wackeligen Start hat Noah Atubolu sich sehr gefangen und ist auf dem Weg. Der ist ja einer der jüngsten Stammtorhüter der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar wahrscheinlich gerade der jüngste ist. Könnte durchaus sein.
Ja, würde ich sagen, ja.
Und ich finde, gemessen daran macht er wirklich, also aktuell eine Entwicklung durch, war gegen West Ham ja wirklich stark, war jetzt gegen Bochum stark und generell nach dem wackeligen Start geht das ganz klar in die richtige Richtung für Atubolu. Und die Bochumer treffen trotzdem nochmal. Es ist Ordetz nach natürlich Assist von Kevin Stöger.
Yes, wer sollte es sonst sein? Eine Ecke und dann ein sehr, sehr schöner Kopfball, der perfekt ins lange Eck reinfällt und Bochum nochmal rankommen lässt, aber trotz sehr, sehr offensiver Wechsel, sie bringen ja Hofmann, sie bringen Paciencia, sie bringen Daschner, fällt dann am Ende kein weiterer Treffer mehr vom Laster. Ich könnte jetzt weiterhin dafür argumentieren, dass ich finde, wenn Daschner spielt, macht das nicht so schlecht, aber ich lasse es.
Die Frage ist ja auch, für wen, wo würdest du das schon denn sehen? Ja. Statt wem in der Startformation?
Ob da jetzt Philipp Förster starten muss,
weiß ich nicht. Das ist fair enough. Also weil ich finde, bei Lucia, bei Asano, bei Stöger wäre ich nicht bereit gewesen.
Komme ich nicht vorbei. Genau. Aber ich finde jetzt, Förster wäre, glaube ich, eine Alternative auf jeden Fall, ja, Daschner dazu gewesen. Freiburg gewinnt am Ende mit 2-1 und hält damit auch selber ja tabellarischen Anschluss zumindest an Platz 7 und darf weiterhin darauf hoffen, möglicherweise in Europa vertreten zu sein, auch in 24, 25.
Und warten wir eigentlich gerade auf Christian Streichs Zukunftsentscheidung?
So ein bisschen schon, ne?
Ne? Irgendwann, und vielleicht ist es in wenigen Wochen, vielleicht ist es in vielen Jahren, aber irgendwann wird der Tag kommen, wo Christian Streich einfach irgendwann im März sagt, mehr langt, ich mach das nicht mehr. Das war's mit Freiburg am Ende der Saison. Vielen, vielen Dank für alles. Und wir müssen unser Leben weiterleben ohne ihn dann.
Die absolut arme Sau, die das Erbe antreten muss. Alter.
Das geht nicht.
Wie soll das gehen?
Nochmal Robin Dutt, wie damals. Hat nicht Robin Dutt damals auf Friedhelm, wie hieß er denn?
Volker Finke,
nicht Friedhelm Funkel. Auf Volker Finke gefolgt, der ja auch 1000 Jahre Trainer war.
War dazwischen nicht Markus Sorg?
Bin mir nicht sicher.
Also Markus Sorg war ja mal Cheftrainer von Freiburg. War es nach Dutt oder nach Streich? Das ist die große Frage.
Ich weiß es nicht.
SC Freiburg, Mitarbeiterhistorie. Also wenn das
aber was du quasi machen musst.
Eigentlich muss Jürgen Klopp Freiburg-Trainer werden.
Nee, ja, doch, das wäre die gute Lösung. Die schlechte Lösung wäre halt Feuerholz. Du musst quasi den nächsten Trainer verbrennen. Und weißt du, um einmal das Erbe auszubrennen, ja, quasi. Um das einmal zu beseitigen. Er hat doch früher auch Wunden ausgebrannt, glaube ich. Das wäre quasi dasselbe Vorgehen, das ich empfehle.
Also die Abfolge ist tatsächlich Volker Finke, Robin Dutt, ja, Markus Sorg und Christian Streich. Und Robin Dutt war ja auch selber 4 Jahre im Amt bei SC Freiburg.
Das ist crazy. 4 Jahre?
Ja, 4 Jahre. Generell, also wenn du überlegst, Freiburg hatte in den letzten 33 Jahren 4 Cheftrainer.
Das ist so geil, Alter. Das ist so geil, Alter. In wie vielen Jahren?
33 Jahre.
Ich bin 34 Jahre alt. Das ist quasi mein Leben.
Ja, in deinem Leben hatte Freiburg 4 Cheftrainer. Ja, die hatte Schalke mal in der Saison.
Ja, also. Die hatte jeder andere Bundesligist, außer die absoluten Top-Mannschaften, hatten die irgendwann mal in einer Saison.
Davon völlig absurd. Und der Einzige, der abfällt, ist Markus Sorg, der nur 18 Spiele gemacht hat.
Peinlich, Markus.
Robin Dutt sogar auch noch 4 Jahre. Und der ging ja auch zu Leverkusen. Der ging ja auch, weil er ein besseres Angebot hatte. Crazy. Also wirklich.
Ich habe irgendwie meine Erinnerung, Dutt-Freiburg, sage ich ganz ehrlich, ist eigentlich keine positive, aber ja.
Ich glaube, Dutt war bei Freiburg tatsächlich in Ordnung, aber war dann danach ausnahmslos überall scheiße, also bei Werder und bei Leverkusen. Und das, glaube ich, drückt dann aufs Gesamtbild. Beim SC, glaube ich, war es tatsächlich als Trainer in Ordnung. Also sein Punkteschnitt war 1,5 bei Freiburg. Ja. Besser als der von Christian Streich aktuell tatsächlich. Das, also
damit kann man wohl leben.
Ja.
Mir geht weiter, würde ich sagen.
Milde für Robin Dutt.
Milde für Robin, er tut bestimmt irgendwo gerade, was okay ist.
Ja.
Was auch immer der so macht. Was macht der denn, Robin Dutt? Hast du eine Idee? Ist er beim DFB?
Normalerweise fällt für so jemanden irgendwann irgendein so ein Posten ab von dem
Kader. Ist eigentlich safe jemand, der in den Schoß des DFB zurückfallen würde. Ich guck mal nach.
Der ist Diversity-Beauftragter beim DFB.
Er macht tatsächlich aber nichts. Er war bis März letzten Jahres beim Wolfsberger AC tätig und danach nichts mehr. Okay, geh mal rein ins vorletzte Spiel, ins mittlere Spiel vom Sonntag. Wir haben ja den Triple Header bekommen und das ist Frankfurt gegen Hoffenheim.
Ich bin wirklich völlig bekloppt, Alter. Ich bin wolfsburgisiert, fällt mir gerade auf.
Wolltest du jetzt schon über Wolfsburg?
Nein, aber ich habe ja meine Notizen gerade vor mir und mir fällt gerade auf, ich habe ja immer, bei mir steht immer das Spiel und das Ergebnis und darunter meine Notizen dazu.
Ja.
Und ich habe, warum auch immer, eingetragen bei Leverkusen-Wolfsburg 3-3.
Ja, gut, sehr gut. Ist dein Tipp gewesen, ne?
Diese Stadt kriegt echt, ne, mein Tipp war 0-0, glaube ich.
Ja, okay. Ich habe auch letztens nochmal drüber nachgedacht, weil wir hatten ja letztes Jahr weiter Gag Hoffenheim mit den ganzen Dänen und sowas. Ja, ja. Dieses Jahr hast du Wolfsburg und ich weiß nicht, ob ich das schon damals, aber vorher hattest du auch noch Augsburg adoptiert.
Denn das ist eine Lüge.
Nein, diese wegen Weinziel. Ey, Leute, gebt gerne mal Bezugnahme. Hattet ihr das Gefühl, dass Niklas irgendwann mal große Sympathien für Augsburg hatte eine Saison? Antwortet mir auf Instagram.
Ihr seid die Autostadt, die Droge, die mich süchtig macht, wo nur die Freundschaft hält.
Wir gehen jetzt erstmal nach Frankfurt.
Ja, ja, ja.
125 Jahre Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch. Eine schöne Choreografie.
Und ein Trikot sponsert bei Camp David.
Und ich habe mich inzwischen sehr dran gewöhnt. aber ich verstehe, wo es herkommt. Es hat viel vorne drauf, ne?
Ja, ist
viel
los,
Schrift
ja.
Vorne drauf. Muss einem nicht gefallen. Ich fand's sehr in Ordnung. Jetzt gehen wir durch. Zuerst mal, ich sag dir Folgendes. Jeder Eintracht-Fan hatte gestern irgendwann in diesem Spiel denselben Gedanken. Möchtest du einen Tipp abgeben, welcher das sein ist? Er ist positiv und hatte mit einem Eintrachtspieler zu tun. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Denselben Gedanken bei einem Eintrachtspieler. Ich überlege gerade. Moment.
Ja.
Irgendwas mit Götze.
Nee. Der Gedanke gestern war, Omar Marmoush ist der beste Spieler der Welt. Der Welt.
Dieser eine Beinschuss war so viel.
Nicht dieser eine Beinschuss. Omar Marmoush hat gestern einer gegen alle gespielt und hat gewonnen. Es war unglaublich, was er gemacht hat. Der hat die rote Karte erzwungen. Er hat 3-gegen-1 Situationen nur durch Willen aufgelöst. Er hat fast Eigentore erzwungen. Es war eine unglaubliche Leistung von Omar Marmoush gestern. So, jetzt gehen wir aber ganz normal rein. Die Hoffenheimer gehen in Führung mit dem einzigen Torschuss, den sie haben in Halbzeit 1. John Anthony Brooks, Kopfball nach einer Ecke. Robin Koch pennt ein bisschen und irgendwie, auch wenn die ja ähnlich sind von der Größe, habe ich auch das Gefühl, selbst wenn der nicht pennt, Robin Koch, Brooks sieht so viel größer aus.
Brooks hat nochmal ein anderes Level der Klotzigkeit, würde ich sagen.
Auf
also
jeden
das
Fall.
Ist schon ein richtiger Trümmer. Und sie gehen 1-0 in Führung. Ich fand Hoffenheim auch, also in Chancen ist es nicht gemündet, einigermaßen variabel im Aufbauspiel so. Grilic ist ja aus der Abwehrzentrale dann mal vorgeschoben ins Mittelfeld, haben eine Viererkette gebildet. Die Idee mit Nsoki war auch recht klar. Der war dafür da, um körperlich Ebimbe Paroli zu bieten. Was man halt sagen muss, ich finde, im Stellungsspiel hat Nsoki trotzdem dann seine Probleme gehabt und da ein oder andere Mal so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden.
Ist auch so.
Und das Spiel kriegt natürlich dann eine ganz klare Richtungsveränderung nach dem Platzverweis von John Anthony Brooks. Da spielt Frankfurt erstmal hinten raus gut raus über Elias Giri, der steckt durch für Marmoush. Und die Frage ist schon auch berechtigt.
Da auch es hat Marmoush, ne? Weil eigentlich kein anderer Spieler kriegt den Fuß dann noch vor Brooks hin. Und er kriegt den Ball höchstwahrscheinlich auch nicht. Für mich war es eine harte Entscheidung, sage ich ganz ehrlich.
Also er kriegt den Ball nicht, aber er spielt ihn. Er spielt den Ball
weil und weil er ihn spielt, kannst du die rote dann absolut
geben. Und
wird
dann abgeräumt, das ist schon richtig.
Aber auch das wieder, er zwingt eine rote Karte.
Tut er definitiv, Brooks sieht halt dann blöd aus. Ich frage mich halt, warum Florian Grillitsch gar keine Ambition hat mitzugehen, gar nicht erst den Versuch wagt, irgendwie selber mitzuverteidigen. Also
paar Gedanken dazu, denn für mich, du sagst ja gerade, das gibt dem Spiel eine Richtung vor. Das ist so auf die eine Art, auf die andere muss man sagen, die Eintracht drückt auf den Ausgleich schon vorher. und dann beschleunigt es natürlich diesen Prozess.
Genau, genau.
Die Eintracht kassiert das Tor, braucht 3, 4, 5 Minuten, um es abzuschütteln und dann fängt die Eintracht
an. Ebimbe hatte ja Möglichkeiten, haben das schon sehr gut ausgespielt, in Nkunku. Also die Richtung war ganz klar, nur also nach 20 Minuten eine rote Karte. Ohne die kannst du dir vorstellen, auch mal, dass Hoffmann nochmal eine Drangphase entwickelt, nochmal besser aufkommt.
Und so ist es natürlich dann.
So war es einfach eine Graveyard-Shift für Maxi Beier, der ein paar Mal mit einem langen Ball geschickt wurde und hat mal gehofft, dass er irgendwas damit machen kann.
Das Gute natürlich bei denen ist, dass sie von Anfang an mit 5 Innenverteidigern auflaufen, aber deshalb können sie ein bisschen, müssen sie nicht wechseln. Aber was ich sagen wollte, ist Florian Grillitsch, weil du gerade gesagt hast, warum wollte er nicht hingehen? Das war gestern, das sah statistisch alles in Ordnung aus, im Aufbauspiel war der gut. Florian Grillitsch hatte große Probleme im Defensiv-Duell.
Ja, Verteidigung war wirklich schwach gestern. Das sah nicht gut aus. Genau, der Frankfurter Ausgleich.
Stand folgerichtig Robin Koch, der sich revanchiert und den Ausgleich besorgt.
Ablage Mamusch, ne?
Genau, richtig. Ich habe mir, Moment, ich muss mir meine anderen Notizen aufmachen. Genau, Vorarbeit ist Mamusch. Das ist der, wo vorher, wo wir gerade noch
drüber geredet haben. Was heißt andere Notizen?
Ich habe ich kann es dir relativ einfach erklären, ich habe meine Notizen für die Samstagsspiele an meinem stationären Rechner gemacht.
Ah, okay.
Und habe dann quasi danach am Laptop weitergearbeitet, habe aber nicht gemerkt, dass ich beim einen mit Calcio angemeldet war, beim anderen mit Gmail. Und jetzt musste ich die quasi zusammenfügen. Genau, das ist die Aktion, wo nämlich Nils Nkunku den Ball an die Hand bekommt aus 1,5 Metern. Er zu Mamusch prallt, der von da zu Robin Koch und der mit einem ganz, ganz trockenen Abschluss den Ausgleich besorgt. Und für mich ist es in Ordnung. Ich verstehe aber auch, wenn Hoffenheimer sich da ärgern und sagen, Handspiele in der Entstehung. Die DAZN-Kommentatoren, unter anderem Jonas Hummels, liebe Grüße, haben so verargumentiert, dass das Handspiel zu weit vorher war. Da würde ich dann gerne mal wissen, was da so der Zeitrahmen ist.
2 Aktionen vorher. Also danach ist Mamusch dann das Tor. Ja. Kann man diskutieren, glaube ich, wenn es in Ordnung, dass es stehen bleibt. Ich finde, er wird da eben angeschossen, dann ist es so. Dann geht's weiter und das zweite Frankfurter Tor fällt dann erst nach dem Seitenwechsel, glaube ich.
Genau, Dina Ebimbe ist das. Nach einer Hereingabe von Mario Götze, auch die wieder wirklich in der Druckphase von der Eintracht. Und er findet damit einen wirklich tollen Ball, denn Mario Götze, muss man sagen, hat ein super, super Spiel gemacht. Findet er Dina Ebimbe, der sich gut löst, der gut einläuft und dann trifft, ich glaube, in der 50. zum 2-1.
Das dritte Tor ist dann das, was über den Steckpass von auf Nkunku kommt. Oder von Nkunku, oder?
Richtig.
Zwischen den beiden Verteidigern durch und dann der Ball ins Zentrum auf Götze, der dann ein recht leichtes Spiel hat. Der vorher auch schon mal sehr leichtes Spiel hatte und dann nur den Pfosten traf. Könnte abseits gewesen sein, glaube ich, dann in der Entstehung.
Ja.
Aber hier ist es, glaube ich, Nkunku, der durchsteckt und er steckt durch auf Knauf. Richtig, genau.
Ja, genau. Und Knauf macht das dann super.
Der legt den ab auf Mario Götze.
Muss man eh sagen, Knauf kommt in der Halbzeit für Chaibi akut gelb-rot gefährdet und er macht ja schon wieder ordentlich Ansgar Knauf, ne? Das ist alles seltsam anzusehen bei ihm, aber er macht das sehr, sehr ordentlich.
Beim dritten Tor muss man sagen, die Abstimmung in der TSG-Defensive ist so krass.
Sie lösen sich halt.
Also
generell die rechte Abwehr.
Kabak in Bebu. Also Bebu wollte ja auch die Schiene nicht spielen, der ist ja da reingedrängt worden durch den Platzverweis, glaube ich. Kabak, Bebu.
Das war eine einzige Passschnittstelle. Über wirklich die ganze Zeit.
Ja, und auch so Stichwort irgendwie eine Linie halten. Die anderen drei sind irgendwie 2 Meter dahinter, deswegen ist ja auch kein Abseits. Ja. Also das hat wirklich hinten und vorne nicht gepasst. Und Kabak holt sich ja selber noch den Platzverweis ab über eine gelb-rote Karte.
Ja.
Und ich bin wirklich der Meinung, ich sag's wie es ist, ich glaube, Hoffenheim ist die dümmste Mannschaft der Bundesliga.
Also es gibt wirklich viel, was dafür spricht.
Also
es gibt viel, was dafür spricht, 100%.
Ich habe 5 Platzverweise diese Saison schon.
Unglaublich blöde rote Karten. Auf der anderen Seite reden wir gar nicht noch über Wolfsburg, die schon auch richtig viel dumme rote Karten sich holen. Also in diesem Spiel, die rote Karte von Brooks würde ich wirklich nicht als dumm zählen lassen. Aber nee, die von Kabak dann halt
dann
schon.
Dann, wenn du schon eine hast, dann nochmal die nächste, die abzuholen, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und
für die Eintracht muss man übrigens mal sagen, das war die beste Eintracht-Leistung über 90 Minuten in 2024.
Ja.
Hilft natürlich, wie du gesagt hast, die rote Karte relativ früh. Hilft. Dennoch, es fühlt sich so an, als hätte dieses Spiel gegen Heidenheim vielleicht irgendwas bewegt. Mal gucken. Und die Kulisse dieses Jubiläums, Setup, dieser Rahmen, das hat schon für eine gute Energie gesorgt, muss man sagen.
Ist ja jetzt komplettes Niemandsland für Frankfurt, die Tabelle, ne?
Ist krass, ne?
6 nach oben, 7 nach unten.
Eintracht ist wirklich, macht ihr eigenes Ding dazu.
Komplett ihr eigenes Ding.
Aber ist super wichtig, denn die Eintracht hat das tabellarisch schwerste Restprogramm in der Bundesliga.
Sie brauchen den Puffer vielleicht.
Genau, die Eintracht muss eher nach unten als nach oben gucken. Ja. Das ist mal vollkommen klar.
Wir gucken zum letzten Spiel des Spieltags. Wir müssen gar nicht lange drauf schauen. Denn ich kann sagen, ich war zu Hause, ich war nicht allein zu Hause. Meine Freundin war auch da. Und die war im Nebenzimmer und hat da was anderes gemacht. Und ich bin nach der roten Karte rüber zu ihr und meinte, ja, das Ding ist durch.
Ist es
auch. Wir können aufhören zu gucken. Also,
und du hast zu 100% recht gehabt.
Damit. Ja.
Denn was sich daraus entwickelt, ist eines der einseitigsten Bundesligaspiele, an die ich mich wirklich erinnern kann. Also du sagst es, du hast es ja schon gut beschrieben, es geht los und es geht so los, wie man es von Leverkusen kennt, sie sind überlegen. Moritz Jens kriegt nach 12 Minuten gelb und nach 28 Minuten gelb-rot. Dann macht Teller in der 37.
Die gelb-rote wird ihm auch so ein bisschen von, ich glaube, von Lovomeier
presented. Ja, presented, weil Lovomeier da einen richtig schwierigen
Scheißpass zurückspielt und dann eben kommt dagegen Schick zu spät. Also
powered by Lovomeier.
Powered by Lovomeier war dieser Platzverweis, ja.
Dann macht Nathan Teller nach Vorlage von Grimaldo das erste Tor.
Der Assist war so krank, Alter.
Ey, es ist halt,
beide Vorlagen im Spiel waren komplett gestört.
Was du von Leverkusen siehst, sind zwei tolle Tore, zwei tolle herausgespielte Tore und ansonsten die absurdesten Passstaffetten, die man so in der Bundesliga-Geschichte in dem Spiel, wirklich, das hatte Bayern-Pep-Vibes 2014. Fucking Palacios hat 148 Pässe gespielt, 142 angebracht.
838 angekommene Pässe insgesamt für Leverkusen.
Granit Xhaka 161 angebrachte Pässe. Du hast ein Spiel gesehen, wo Wolfsburg höchstwahrscheinlich nicht mal bildlich beschreiben könnte bei einer Gegenüberstellung, wie der Leverkusener Torwart aussieht. Weißt du? Wenn du einen Wolfsburger fragst, so, wer von diesen fünf Leuten hier ist Leverkusen Torwart, kein Wolfsburger weiß es.
Ich muss sagen, ich hätte das Spiel sogar gerne über 90 in voller Besetzung gesehen.
Ja, das wäre ein anderes Spiel gewesen.
Weil ich fand, dass der Wolfsburger Low-Block eigentlich in der Anfangsphase ganz gut funktioniert hat, dieses 5-4-1 ganz ordentlich aussah. Es ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Einerseits gut, dass der Abstand zwischen Mittelfeldkette, Abwehrkette so eng ist, dass da eben wenig Freiraum zum Entfalten ist. Andererseits, wenn du so tief reinfällst, dass der Gegner vorm Strafraum unbehelligt spielen kann. Das war so zum Beispiel bei Granit Xhaka der Fall, der diesen Chipball auf Wirtz spielt. Da gibt's ja schon ganz früh diesen Pfostentreffer. Aber es gab eine Szene, wo Wolfsburg auch gut war. Da haben sie Riedle Baku mal zentraler positioniert. Und da spielen sie Baku frei durch die Schnittstelle Hinkapieta. Also ich hätte es gerne weiterhin gesehen, aber wie gesagt, für mich war vollkommen klar mit dem Platzverweis. Also selbst mit 11 Mann geht hier Leverkusen mit mindestens 70% Ballbesitz runter. Ja. Und nach dem Platzverweis war halt vollkommen klar, wie einseitig diese Partie wird. Sie haben dann diese zwei sehr, sehr toll rausgespielten Tore. Der Ball von Palacios auf Wirtz ist ja schon überragend. Und aber auch von Wirtz den Abschluss so zu nehmen, der ist ja auch kein leichter Abschluss, ist wirklich, ja.
Ja, ich muss ja auch mal sagen, ne? Wir haben da jetzt nicht drüber geredet, aber auch gegen Karabakh am Donnerstag das Tor von Florian Wirtz. Hast du das gesehen?
Ja.
Also,
der kommt rein.
Es wird lächerlich mit Florian Wirtz.
Also in der besten Mannschaft der Bundesliga ist er nochmal ein Gamechanger.
Ja. Ja.
Das muss man so sagen.
Ja, so ist es. Und wir hatten ja, und wie gesagt, dieser Platzverweis hat das früh natürlich komplett ad absurdum geführt. Alles, was danach passierte, war egal. Aber wir hatten ja wirklich so dieses leise Gefühl, vielleicht kann Wolfsburg hier was machen. Und Leverkusens Antwort war halt einfach nur, ja, aber nicht gegen uns. Macht ruhig, aber halt nicht gegen uns. Es ist uns scheißegal, was ihr alle denkt. Die werden Meister. Egal, wie sehr die Bayern jetzt nochmal anziehen. Und ich glaube, die Bayern machen richtig ernst gerade nochmal. Die werden Meister. Es ist halt so. Das ist auch kein Hot-Take jetzt.
Nein, 9 Spiele, 10 Punkte. Das muss ja ein monumentales Bottling sein, damit das in die Hose geht.
Weißt du, wir reden ja nicht darüber, dass die ihre Startformation vom Anfang der Saison zu jetzt auf links gedreht haben. Es ist eine andere Mannschaft, die da spielt. Stanisic spielt das 6. Spiel in Folge in der Bundesliga von Anfang an. Palacios kehrt seit Spieltag 20 oder sowas zum ersten Mal zurück. Hinten drin spielt Hinkapje, der sich reingespielt hat, als die anderen zum Afrika-Cup gegangen sind. Jetzt Stamm Nathan Teller, der in den ersten 12 Spieltagen kaum Minuten gesehen hat, ist ein elementarer Spieler. Natürlich auch, weil die Belastung im Laufe der Saison höher wird. Aber es ist schon beeindruckend. Es ist schon einfach arschbeeindruckend.
Es ist arschbeeindruckend. Die Klammer, die wir immer mal wieder setzen, bleibt dieselbe. Hinsichtlich der Möglichkeiten des Vereins.
Nach der Pandemie hat man bei Leverkusen Bayer einfach mal den großen Tilgungsbesen drüber gefegt und hat gesagt, ihr habt keine Schulden mehr. Hex, hex.
Und das ist Teil der Wahrheit. Aber ja, die sind 2 Siege davon entfernt, mehr Punkte zu haben als der Meister der Vorsaison.
Ja.
Bei dann noch immer noch 7 ausstehenden Spielen. Also, wenn die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß, was zu Ende erzählt ist, diese Folge hier. Was noch fehlt, ist die 11. Spieltags. Sie wird euch präsentiert in einem 3-4-2-1. Gulashi im Tor. Kein einziger Fehlpass, 4 Bälle gehalten, auch mal ein bisschen Balsam für seine geschundene Seele.
Atobolu hätte ja auch einen Case gehabt, aber Gulashi hat den Vorzug bekommen.
Atobolu hätte den Case gehabt, stimmt, ja. Koch, Karasor und Rauveleu bilden die Dreierkette. Karasor kann ja auch innen verteidigen, wenn es mal sein muss. 4 Leute davor, Grimaldo, Goretzka, Götze und Farid Alidou. Doppelpacker aus dem Derby. Der nächste Doppelpacker aus dem Derby spielt die linke Halbposition, Robin Hack. Rechte Halbposition, Jamal Musiala. In der Sturmspitze, Harry Kane. Wir hatten mal nach Dortmund gegen Union, nach einem absolut bescheidenen Spiel, 3 Dortmunder in der 11. Spieltags. Ja,
letzte Woche doch
erst. Letzte Woche, glaube ich, erst. Von daher ist es auch in Ordnung, wenn wir nach dem 8-1 mal 3 Bayern-Spieler mitnehmen. Das war sie, die 11. Spieltags. Das war sie, die Folge zum 25. Spieltag. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis Donnerstag. Macht es gut. Auf Wiedersehen.
Tschö.